Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Ron schneidet das dann alles so zusammen. So. So, dass wir dann zusammen so,
ich finde deinen Film richtig scheiße.
Ich esse gerne Haargel.
Sag mal, Laura, sag mal, Lisa, interessiert ihr euch eigentlich noch für die Oscars?
Laura, du musst kurz antworten, weil du noch lachst. Ich muss noch lachen. So. Wir hatten gerade so einen echt dollen Lachflash hier im Studio und ich muss... Okay, sag mal was, Laura, dann sag ich danach was.
Ich glaube, ich gucke die Oscars nicht mehr live seit bestimmt so 4, 5 Jahren oder so. Ich weiß nicht, irgendwie so nach und nach hat das für mich immer mehr irgendwie so diese Routine war das eigentlich auch schon fast irgendwie. Mhm. Also so, es war so die Tradition, man macht das halt einfach irgendwie. Und seit ein paar Jahren mache ich es einfach nicht mehr, weil ich immer weniger damit happy war, was für Oscars halt vergeben worden sind.
Mhm. Lisa.
Ich weiß gar nicht. Ich glaube, seit ich in Berlin wohne, habe ich irgendwie so ein bisschen halt meine Oscar-Watch-Crew verloren. Also ich habe es auf jeden Fall, glaube ich, alleine noch... Ja, ein oder zweimal.
Aber wir haben das hier im Büro, haben wir das auch irgendwie, also wie so 2017.
Ja, ohne mich.
Da warst du nicht dabei. Aber wir haben das echt irgendwie auch im Büro ganz oft als Crew.
Aber ich, so also ich war da nicht dabei. Wir können das ja gerne mal wiederbeleben. Ich glaube, da war ich ja auch noch gar nicht jetzt bei Jellyfish. Mhm. Aber auf jeden Fall habe ich, weiß ich einmal definitiv, vorletztes Jahr, wo ich auch... Da war ich noch, das war jetzt richtig witzig, sorry, ich erzähle so richtig random Sachen darüber jetzt, aber ich war da gerade in so einem Modus, wo ich war so, nein, ich brauche ja keine Snacks, um die Oscars zu gucken. Dann habe ich so 2 Stunden lang, bevor es losging, meine MitbewohnerIn voll gespammt, dass ich ja, ob ich jetzt Snacks holen soll, dann bin ich um 12 noch zum Späti gegangen und habe Snacks geholt. Und aber ich bin auch, was ich eigentlich sagen möchte mit der ganzen Aushol-Aktion, dass ich irgendwie einerseits die Oscars... Also ich finde es auch immer schwierig, wie du meinst. Also irgendwie finde ich, teilweise hat das gar nicht so viel Aussagekraft. Also es ist halt einfach so eine Institution, die es schon super lange gibt. Und da werden ja, ich meine, das ist ja, es gibt ja so viele Filme und so viele Leute, die man theoretisch nominieren könnten. Und das ist irgendwie immer so ein Hin- und Hergeschiebe von so einer gewissen Anzahl, also Gruppe von Leuten oder gewissen Produktionen und wer da gerade quasi sich entweder gut promotet hat, promotet wird oder halt genug Einfluss hat. Aber andererseits freue ich mich trotzdem immer, wenn die Oscar-Nominierung dann, also ich bin dann irgendwie doch immer den Tag dann ganz gespannt.
Hm. Ich finde die Golden Globes aber auch immer, also da war ich dann, habe ich ja auch mal geguckt. Also man guckt schon, man guckt aber auch, was die BAFTA-Nominierungen sind und
ja, wer da gewinnt. Also die Nominierungen von allen Sachen, aber also wirklich die, die komplette Show gucke ich eigentlich nur bei den Oscars irgendwie. Ich weiß gar nicht warum. Mhm. Das heißt wirklich vielleicht einfach, wie du meinst, so eine Tradition. Ich weiß nicht, vielleicht. Hat Fabian auch so, hast du auch so eine Tradition gehabt?
Nee, ich wollte noch den Satz von der Moviepilot-Kollegin Jenny Jecke sagen, oder 2 Sätze sind es eigentlich, der ist sehr schön. Oscar schauen kann sich anfühlen wie beim Öffnen der Bundeslade am Ende von Jäger des verlorenen Schatzes. Du gehst jung in die Nacht und kommst gefühlt als Skelett wieder heraus.
Ja, das ist definitiv schon der Fall gewesen in der Vergangenheit.
Genau, und bei mir auch. Und zwar, das wissen die meisten, glaube ich, gar nicht. Und zwar März 2018... Da war der Oscar-Livestream, das war das erste, was ich für unseren YouTube-Kanal gemacht habe, nämlich ein
Oscar-Livestream war das erste?
Ja, ich glaube schon.
Okay, krass.
Und das war, es war furchtbar.
Warte, habt ihr da live getweetet auch?
Irgendwie? Nein, nee, das war, okay. Da, weiß nicht, ich will nicht sagen, das war vor Twitter.
Aber das war nicht vor Twitter, also wirklich.
Aber nee, okay, wir haben halt einen Livestream auf YouTube gemacht und uns die Oscars angeschaut.
Das war vor YouTube, wir haben das einfach so gelivestreamt, wir wussten gar nicht, auf welche Plattform
über
das
so Kartoffel.com.
Genau, und das ist auch der Grund, warum es das nicht mehr auf YouTube gibt, weil das... Also ich habe es nicht gefunden. Wir haben es nicht auf unserem Kanal drauf.
Ich weiß, warum es, glaube ich, ist es gar nicht bei uns auf dem Kanal. Ich glaube, es war bei Nerdkultur auf dem Kanal.
Das wollte ich noch nachschauen, das habe ich vergessen. Aber es
das
war,
gucke ich mir an heute.
Also ich weiß nicht so mehr.
Super langweilig, kann ich dir schon. Ja. Spoiler, es ist richtig langweilig.
So keine Guck-Empfehlung für die Leute.
Ich habe es mir angeschaut damals und es war langweilig.
Nee, es ist halt, ich meine, wie viel Uhr war das? 3 Uhr nachts? Ja.
Da ist man halt nicht mehr so voller
Energie.
Sei mal
spontan und geistreich, um 3 Uhr nachts bin ich nicht mehr. Also das Einzige, woran ich mich auch noch erinnern kann, ist nicht an den Livestream. Da war so komplett Blackout.
So blurry einfach.
Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich danach ja mit dem Zug nach Hause gefahren bin und ich saß vollkommen fertig im Zug und die Schulkinder stiegen wieder in den Zug ein, um in die Schule zu fahren. Ich so, oh.
Doch, aber so eine Aktion habe ich auch mal gemacht. Ich habe Oscars geguckt und bin am nächsten Tag, glaube ich, irgendwie in Urlaub gefahren, habe eine Freundin besucht irgendwie, musste auch Zug fahren und habe irgendwie bis, keine Ahnung, 5 Uhr geguckt und musste irgendwie um 8 Uhr den Zug nehmen.
Ihr seid echt einfach, ihr seid so weak. Ich habe das einfach, wie gesagt, immer gemacht. Ich bin danach in die Schule gegangen, ich bin danach in die Uni gegangen.
Ja, du bist aber auch irgendwie anders, Laura. Du hast, also wenn ich, was ich mal für Storys höre von dir, wo du gefühlt tagelang nicht geschlafen hast, finde ich auch immer so, das könnte ich nicht, glaube ich.
Okay, warum habe ich euch das gefragt? Ich habe euch das deswegen gefragt, weil ja in dieser Woche, in der wir diesen Podcast aufnehmen, die Oscar-Nominierungen verkündet wurden. Und wer weiß, vielleicht ist ja der ein oder andere Film, der da nominiert wurde, auch auf unserer Bestenliste.
Vielleicht.
Denn das soll jetzt hier so eine Art Rückblick auf unser Kinojahr werden. Und haben mir so ein paar Gedanken gemacht, ein bisschen... Ja, es ist irgendwie ein bisschen, 2022 ist irgendwie seltsam. Auf der einen Seite haben wir eigentlich keine großen Einschränkungen mehr, pandemiebedingt. Aber trotzdem war 2022 irgendwie für mich nicht so ein Filmjahr. Es war mehr so ein Serienjahr.
Ja, total.
Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, als wir unsere Podcast-Folge über die besten Serien hatten. Klammer auf, hört da gerne mal rein, Klammer zu. Da habe ich ja schon gesagt, dass ich noch nie so viele Serien und auch so viele gute Serien in einem Jahr gesehen habe wie 2022. Vielleicht auch noch ganz interessant, in Deutschland wurden, also die Zahl habe ich zumindest, ich hoffe, sie ist richtig, 70 Millionen Tickets verkauft. Das ist immerhin schon mal mehr als 2020, da waren es irgendwie 700.000 oder so. Oh. Aber es ist immer noch deutlich weniger als die 118 Millionen Kinobesuche 2019 und das war schon richtig schwach. Ich weiß nicht, ob die Zahlen vor Avatar 2 waren, weil Avatar 2 ist ja einer der größten Kinoerfolge, witzigerweise auch und gerade in Deutschland. Aber trotzdem irgendwie, das Kinojahr war ein bisschen weird. Aber es gibt trotzdem viele coole Filme, die da gelaufen sind und über die reden wir heute. Wir reden nämlich heute über unsere Top 3 Filme des Jahres 2022. Wer sind wir? Das sind Lisa Oppermann.
Ja, hi. Ich meine, ich habe da zwar schon 5 Minuten geredet, aber ich bin auch
so
dabei.
So viele Sachen geshared, aber
ja, schon mein halbes Leben.
Laura Samide.
Hi.
Und Fabian Douglas. Ihr kennt mich eventuell als der Moderator von diesem Podcast. Dann, was mir auch noch aufgefallen ist, sind 4 der Filme, weil wir tauschen uns ja vorher aus, wer was hat, weil wir wollen ja keine Doppelungen. 4 der Filme, die in unseren Toplisten auftauchen, habe ich nicht im Kino, sondern auf der Couch gesehen, was ja auch eher ungewöhnlich ist. Was aber irgendwie zeigt, dass eventuell das Sehverhalten sich verändert hat. Ich wollte auch vorher nochmal sagen, was ich nicht gesehen habe. Also ich war tatsächlich dieses Jahr vergangenes Jahr nicht so der fleißigste Kinogänger, was ich zum Beispiel nicht gesehen habe. Was ich ein bisschen schade finde, ist Nope von Jordan Peele. Bin ja eigentlich schon Jordan Peele-Fan.
Ich habe den auch nicht gesehen, aber es lag vor allem daran, dass ich mich mal wieder gefragt habe, ob ich den überhaupt gucken kann und ob ich dann 3 Tage nicht schlafen kann.
Genau, also das muss man dazu sagen, du bist ja jetzt eher nicht so der Horror-Fan.
Aber es soll ja auch ein bisschen Sci-Fi sein, deswegen war ich so, I'm intrigued.
Ja genau, und ich wiederum bin ja Horror-Fan, aber ich habe so eher so gemischte Kritiken davor mitbekommen und deswegen so, ist es mir das wert? Naja, Banshees of Inisherin habe ich auch nicht gesehen, wobei der läuft ja auch erst seit Anfang Januar 2023.
Ja, kannst noch gucken.
Habt ihr auch irgendwelche Sachen, die ihr beichten müsst, was ihr nicht geguckt habt?
Ja, und zwar Top Gun. Ich habe das Gefühl, in diesem letzten Jahr haben alle nur mit mir oder generell im Internet über Top Gun geredet, also Maverick. Und ich war nur so, Hilfe, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das ist irgendwie so an mir vorbeigegangen. Aber es liegt auch mal ein bisschen daran, dass ich so bei Tom Cruise-Filmen immer so bin, so ja, es ist richtig krass, was der macht. Aber als Person Tom Cruise hypt mich immer nicht so sehr. Deswegen bin ich da immer gar nicht so hinterher. Und The Menu habe ich auch nicht gesehen mit Anya Taylor-Joy und ich weiß nie, wie man ihn ausspricht. Ralph Fiennes.
Nee, so auf jeden Fall nicht.
ich glaube, da kann ich mir auch vorstellen, weil da haben auch viele Leute gesagt, dass sie den mochten und bestimmt auch noch andere Dinge. Aber vielleicht sagt Laura jetzt irgendwas, was sie nicht gesehen hat und dann bin ich auch so, oh mein Gott, ich auch nicht.
Ich glaube, ich habe super viele Sachen nicht gesehen. Ich kann weiß, woher soll ich wissen, was ich nicht gesehen habe, wenn ich nicht weiß, was ich
nicht gesehen habe?
Weil
Du hast aber schon mal von so
Filmen gehört,
ne?
Ich glaube, das Konzept.
Man könnte jetzt die Best-Picture-Filme nochmal.
Ja, das, ich finde es eine sehr, sehr schwierige Frage, weil mein Fokus sowieso auf Serien sich verlagert hat, aber schon vor Jahren. Und ich immer mehr, also ich glaube, ich habe es im Serienpodcast ja auch schon gesagt, ich immer weniger Interesse wirklich an Filmen habe. Und dementsprechend das eigentlich immer eher dann noch so als Pflicht irgendwie empfinde, das dann halt noch auch noch mitzunehmen. Und mir geht's tatsächlich wirklich so, dass ich, klar, wenn wir dann halt irgendwie in eine Pressevorstellung gehen, dann bin ich dabei irgendwie so. Und dann sind das meistens auch wirklich die einzigen Filme, die ich im Kino gesehen habe das ganze Jahr. Hm. Das ist wirklich...
Na, wenn du da kein Bedauern hast, dann ist
ich
doch
hab
gut.
Da kein, nee, ich muss sagen, ich habe da wirklich kein Bedauern. Ich habe das irgendwann abgelegt, als dass das irgendwie so eine... Ja, so ein Muss sein muss.
Mhm. Ist auch schön, dass du da nichts vergessen hast. Was ich aber vergessen habe, tatsächlich zu sagen, ist, herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, dem Film- und Serienpodcast powered by Vodafone. Das kommt davon, wenn man sich das nicht aufschreibt, weil ich muss mir so viel merken. Damit haben wir dann das Obligatorische geredet, geschafft. Aber bevor wir zu unserer persönlichen Top 3 kommen, erstmal ein wenig Werbung. Also ich kann es ja schon mal verraten, auf unserer besten Liste sind auffällig viele Filme, die ihr auf Netflix anschauen könnt. Falls euch Netflix bislang zu teuer war, habe ich jetzt genau das richtige Angebot für euch. Denn bei Vodafone zahlt ihr in den ersten 6 Monaten nur 4,99 € für das Abo. Dafür müsst ihr nur den Giga-TV-Cable inklusive Netflix-Tarif zu eurem Kabel-, Internet- und Phone-Vertrag hinzubuchen. Dann habt ihr nicht nur Highspeed-Internet und Telefonie, sondern auch beste Unterhaltung mit zahlreichen TV-Sendern in brillantem HD, einer riesigen Mediathekenauswahl und Zugriff auf den Streaming-Riesen Netflix. Mehr Infos zum Tarif findet ihr in den Shownotes. Raus aus der Werbung, zurück zu unseren besten Filmen des Jahres. Und noch eine Sache, die ich da vorschieben wollte, denn wir machen ja nur in Anführungszeichen eine Top 3. Das ist 3x3, sind 9 Filme, ist ja eigentlich auch gar nicht schlecht, aber es kommen natürlich sehr viel mehr Filme in einem Jahr raus als 9, insofern.
Was?
Total überraschend, ich weiß. Aber vielleicht habt ihr ja noch irgendwelche Special Mentions, die ihr vorher noch loswerden wollt, die es ganz knapp nicht in eure Top 3 geschafft haben. Vielleicht habt ihr da irgendwas, Lisa?
Ja, tatsächlich. Also erstmal möchte ich specially mention, dass da wir ja quasi alle jeweils 3 Filme aussuchen, dass sich eigentlich manchmal auch Sachen so ein bisschen doppeln würden, aber wir so bewusst darauf achten, dass wir sozusagen wirklich 9 verschiedene Filme haben. Weil eventuell, vielleicht aber auch nicht, kommen in euren Top 3 ja auch Filme vor, die ich eventuell sonst auch in meine Top 3 gepackt habe. Laura guckt mich gerade so an hier und grinst irgendwie. Ich finde es auch immer echt schwierig, mich zu entscheiden, mich so festzulegen auf den Top 3. Und ich hatte so ein paar Filme im Kopf und als ich für einen Film recherchiert habe, ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, ob es so richtig zählt, weil der Film ist eigentlich, hatte glaube ich einen US-Start 2021, aber ist erst 22 in den Kinos in Deutschland rausgekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber reden darf eigentlich. Fällt mir gerade so auf, ich mache es jetzt
ja,
einfach.
Wollte ich gerade sagen, ist ja unser Podcast.
Ja, wir machen, was wir wollen.
Ja. Es sei denn, Ron schneidet das jetzt raus.
Ja, Ron so, nein, das geht nicht. Tschüss Leute, den wird niemand jemals hören. Auf jeden Fall habe ich mich an einen Film namens Come On, Come On erinnert. Also es ist nicht Come On, Come On, sondern so C-M-O-N. Deswegen denke ich, es heißt Come On, Come On. Ich kann dafür halt anscheinend keine Sachen aussprechen. Naja. Das ist so, den habe ich irgendwie komplett vergessen, dass ich den geschaut habe. Ich bin durch Letterboxd gegangen, um zu gucken, was ich dieses Jahr so geguckt habe. Und dann war ich so, ach ja, das war ja auch dieses Jahr. Und das ist tatsächlich ein Schwarz-Weiß-Film mit Joaquin Phoenix. Und er spielt so einen Radiojournalisten und der reist so durchs Land und interviewt so Kinder, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, so und reist dafür halt durchs ganze Land, um diese Interviews zu führen. Und dann ruft ihn seine Schwester an, mit der er irgendwie nicht so ein gutes Verhältnis hat und fragt ihn, ob er denn vielleicht auf ihren Sohn mal eine Weile aufpassen könnte, weil sie sich um ihren kranken Mann kümmern muss. Und dann ist das halt so ein bisschen so eine Geschichte, so eine Vater-Sohn- oder Vater-Kind-Geschichte, weil es ist ja eigentlich nicht sein Sohn. Und am Anfang ist es dann ein bisschen schwierig und dann gewöhnen sie sich aneinander. Und der Sohn kommt dann auch, es ist ganz süß, der kommt dann auch immer so ein bisschen mit da bei den Interviews und es ist so ein bisschen eine Geschichte. Einerseits geht es dann auch viel um so, sag ich mal, die Gedanken und das so Aufwachsen und so Ängste vielleicht auch von dem Kind, aber gleichzeitig kommt dann auch aus dem Vater so ein bisschen, kommen so Sachen raus, die er dann sozusagen verdrängt. Und ja, das ist irgendwie so ein bisschen, ja, auch so eher arthausiger Film. Ich weiß gerade das Studio gar nicht, aber auf jeden Fall sind in dem Film auch so ein paar Elemente, die in einem anderen Film, den ich in meiner Top 3 habe, auch zu finden sind. Und deswegen war ich so, ich habe das Gefühl, dieser Come On Film hatte gar keine, also niemand hat davon eigentlich was mitbekommen. Also ich gehe ja immer in die York-Kinos in Berlin, das ist so eine Kinogruppe für Leute, die nicht in Berlin in Kinos gehen. Und da gibt es so verschiedene Kinos in Berlin. Und das lief da halt und dann war ich da und habe aber nie jemanden jemals von diesem Film erzählen hören. Und deswegen dachte ich, erwähne ich das mal, weil ich den irgendwie ganz gut fand. Also ich habe ihm auf jeden Fall 4 Sterne bei Letterboxd gegeben und habe ihm auch in guter Erinnerung. Also falls ihr mal so, ich weiß nicht, ob der überhaupt irgendwo läuft, wahrscheinlich eher so auf Mubi oder so. Aber wenn ihr mal denkt, so ich möchte so einen kleinen Indie-Schwarz-Weiß-Film mit Joaquin Phoenix gucken, dann ist das vielleicht euer neuer Film, den ihr gucken könnt.
Eine very special Mention, ja, von total. Lisa. Laura, hast du eine special Mention?
Ja, ein Film, der es bei mir knapp nicht geschafft hat, ist King Richard. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen hattet.
Nee, habe ich nicht. Der ist auch letztes Jahr, ne?
Ja, genau. Also mit Will Smith über den Vater Williams, also von Serena und Venus. Den mochte ich total gerne, den Film. Und zwar total unerwartet, weil ich irgendwie nicht damit gerechnet hätte, dass der mich so irgendwie abholt. Und dann war ich aber doch irgendwie so krass in der Geschichte irgendwie drin.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich finde halt die Prämisse so ein bisschen komisch. Es geht so, also es gibt diese beiden unglaublich guten Tennisspielerinnen und in dem Film geht es um den Vater. Ich so, wollt ihr nicht vielleicht auch einen Film über die beiden machen? Weil die sind halt also schon echt krass.
Naja, genau, aber das ist halt, also beide haben ja mitproduziert den Film.
Ah, okay, das wusste ich.
Und haben auch sehr viel so von ihrem eigenen Leben wirklich dann halt also mit ins Drehbuch auch einfließen lassen und so. Und also wenn du den Film siehst, dann verstehst du schon, dass es Sinn macht, weil es geht natürlich schon auch um die beiden, aber es geht auch um
Sicht.
Diese, naja, es geht auch irgendwie um die ganze, es geht nicht um seine Sicht, sondern es geht eher darum irgendwie, okay, wie machst du denn eigentlich aus Talenten wirklich Superstars, also wie holst du das Beste irgendwie aus ihnen heraus?
Ohne alle komplett abzufacken quasi.
Ja, und ich meine, er hat natürlich auch voll viele Leute abgefuckt, also von daher, das macht es dann halt spannend, weil er halt schon auch ein Charakter ist.
Und das ist so diese wie heißt denn das, diese Waage zwischen die Leute, also die Kinder zu supporten, aber auf der anderen Seite.
Ja, auf jeden Fall. Nicht. Und ich meine, es ist halt aber auch einfach, es ist halt die Geschichte, ne? Also die Geschichte von auch schwarzen Superstars, die jetzt im Tennis Superstars sind. Also wie ist das eigentlich passiert? Auf welchem Court haben die zum Beispiel angefangen? Und wie haben sie es überhaupt geschafft, den Support zu bekommen und auch den finanziellen Support zu bekommen? Und dann, wenn du die Geschichte erzählst, dann erzählst du automatisch eben auch die Geschichte vom Vater. Und auch von der Mutter, by the way.
Ah, okay.
Die einfach eine unheimlich große Rolle da drin gespielt haben. Also ich kann den Film echt so als so ein richtig schön, wenn man so ein verregneter Sonntag und man möchte irgendwie was Nettes sich irgendwie anschauen und auch so ein bisschen gefordert werden, aber nicht zu sehr, dann kann ich den Film wirklich sehr empfehlen.
Okay, ja, vielleicht, also jetzt, wo ich auch weiß, dass die mitproduziert haben und so, es klingt auf jeden Fall ganz cool.
Der andere Film, und da kann ich dir komplett recht geben, Top Gun ist bei mir nämlich auch so ein Ding mit Tom Cruise. Ich habe einfach ein richtiges Problem mit ihm und trotzdem war der Film leider ziemlich geil.
Ja, das ist wieder diese Schere zwischen irgendwie so Autor und Werk und also auch den Sachen. Ja. Tom Cruise, ja, der Typ ist einfach wahnsinnig irgendwie, also im Sinne von, was der da alles...
Auf vielen Ebenen, glaube ich.
Ja, auf vielen unterschiedlichen Ebenen, aber so, ich habe ja dieses Video, habt ihr ja bestimmt auch gesehen, wo er sich da mit dem Motorrad von diesem Cliff, wie heißt das?
Der Klippe,
gestürzt hat, so ein paar Mal und ich war nur so, allein ich vor diesem YouTube-Video bin gerade, kriege gerade die Krise, wenn ich mir vorstelle, das zu machen. Naja, aber Fabian, hast du denn einen Special Mention? Ist Tom Cruise dein Special Mention?
Nein, ich habe eine Special Mention, aber die taucht dann doch auch in der unserer Top 3 Liste auf.
Ah, okay.
Insofern habe ich doch keine Special Mention. Ja,
aber du kannst es ja dann sagen, wenn es dran kommt.
Genau. Gut, ich habe bei Letterboxd eine schöne Review gelesen von King Richards. Ich habe jetzt die parallel versucht zu finden. nachdem Will Smith aber halt das mit der Ohrfeige gemacht hat.
Der Slap TM.
Gibt es sehr viele neue und aktuelle Reviews von dem Film, deswegen habe ich die nicht mehr gefunden, aber ich versuche es zu paraphrasieren. Die Kritik, oder das war irgendwie so eine Zwei-Zeilen-Kritik, war so, Vater Richard sagt, ihr Mädchen seid die krassesten und ihr dürft euch von niemandem irgendwas einreden lassen. Und beide Mädchen, ja, Dad. Und das ist so einer der großen Kritikpunkte, die ich so mitbekommen habe an dem Film. Aber wenn du natürlich sagst, dass beide auch mitproduziert haben am Film, dann war das ja auch wohl irgendwie alles in ihrem Sinne.
Naja, es ist halt, also ich finde es immer schwierig, ne? Weil du natürlich, es gehört ja auch, ja, nicht zwangsläufig, aber manchmal ist es halt einfach so, dass man natürlich auch seine Eltern ein bisschen glorifiziert und eben auch es schwerfällt, da irgendwie rauszutreten und eine neutrale Sicht irgendwie einzunehmen. Also insofern, ja, gebe ich der Kritik auf jeden Fall recht. Es ist aber auf der anderen Seite trotzdem eine Geschichte, die ich, wie ich es finde, wert war, erzählt zu werden.
Na gut, dann, wir können ja nochmal dann nach dem Podcast eine Liste machen von Dingen, die wir gerne gesehen hätten oder noch sehen wollen, und dann gucken wir das alles.
Aber kommen wir doch jetzt zu unserem Platz 3. Lisa, was ist denn bei dir auf Platz 3?
Ja, ich muss von meinen ganzen Plätzen sagen, dass ich festgestellt habe, nachdem ich die Liste zusammengestellt habe, dass diese Liste extrem urlaubslastig ist. Also irgendwie geht es überall nur um Urlaub und Wasser und Meer in diversen Erzählungen und Genres. Und ich habe tatsächlich Glass Onion auf Platz 3. Das wird jetzt einige Leute wahrscheinlich so ein bisschen, weiß nicht, überraschen oder auf jeden Fall interessieren, warum. Weil ich weiß, also ich habe auf jeden Fall schon, also ich fand ihn richtig gut. Ich habe aber auch sehr viele Kritiken im Internet gelesen, aber ich glaube, das war auch sehr viel aus der generellen Rian Johnson-Hate-Ecke, wo die Sachen herkommen. Das ist ja immer ein bisschen schwierig zu sehen. Aber erstmal, ich habe jetzt ja, also wir haben ja die Liste erstellt und dann quasi jetzt einen Tag vor unserer Podcast-Aufnahme kam ja die Oscar-Nominierung raus. Und Glass Onion ist tatsächlich für bestes adaptiertes Drehbuch nominiert worden.
Wisst ihr, warum?
Warum es
ein adaptiertes und nicht das Originaldrehbuch ist?
Ich weiß das, weil ich mich das jedes Jahr frage, es jedes Jahr nachgucke und dann wieder die Antwort weiß. Und zwar, weil es ein Sequel ist. Also es ist offiziell als Nachfolger und deswegen ist es adaptiert von dem Ausgangsmaterial. Aber ich wollte mich gerade sagen, ich saß wieder vor den Oscar, vor der Liste und war so, hä, wieso ist das in adaptiertem Drehbuch drin? Es macht überhaupt keinen Sinn. Und dann so, habe ich das nicht letztes Jahr schon nachgeguckt? Ja, das ist auf jeden Fall da drin. Und ich habe auch erst, also ich war, glaube ich, relativ zeitnah, also ich habe diesen Livestream von den Oscars halt geguckt und dann war ich relativ zeitnah nochmal auf einer Seite, wo quasi das nochmal in der Liste zusammengefasst war. Und habe dann ganz kurz gesehen, dass es auch für den Score nominiert sei angeblich, aber ich weiß nicht genau, ob das aus irgendeiner Longlist war oder es stimmt auf jeden Fall nicht, um das schon mal gleich zu sagen. Aber vielleicht das war irgendwie so ein Fehler auf der Seite oder so, weil ich habe mich richtig gefreut erst, weil nämlich ich diesen Score, habe ich schon mal in irgendeinem Podcast, vielleicht sogar im Glas an dem Podcast erwähnt, habe ich bis zum Umfallen gehört. Ich habe also im Dezember wochenlang nichts außer diesem Score gefühlt gehört. Und genau, das ist auf jeden Fall ein Grund, weswegen ich den gut finde. Und ich kann ja nochmal erzählen für Leute, die den vielleicht noch nicht gesehen haben, worum es überhaupt genau geht. Es ist ein Milliardär, der lädt eine Gruppe von so einflussreichen FreundInnen auf eine oder aka seine tropische Insel ein. Und die wollen dafür so ein Wochenende.
Ist es die tropische Insel? Sorry, ist es irgendwie in Griechenland? Ich glaube, das ist
nicht.
Ach so,
ist gar nicht so tropisch. Ne? Das stimmt, es ist in Griechenland. Ja, das stimmt nicht. Danke, Fabian, für diesen Hinweis. Obwohl auf jeden Fall sehr gutes Wetter ist. Ich weiß nicht, mein Gehirn hat, glaube ich, einfach gerade gutes Wetter mit Tropen assoziiert. Es ist warm und es gibt Strand. Und da sind die Leute und sie wollen ein Krimispiel spielen. Und mysteriöserweise befindet sich auch Benoit Blanc, gespielt von Daniel Craig, auf der Insel als Detektiv. Oder beziehungsweise er ist auf der Insel, aber er ist eigentlich auch Detektiv. Und genau, und die wollen halt dieses Spiel spielen und auf einmal stirbt wirklich jemand. Dam, dam, dam. Und kann jetzt nicht so viel mehr sagen. Also auf jeden Fall sind alle basically auf dieser Insel eingeschlossen oder auf diesem Anwesen und ein Killer ist unter ihnen. Und mir hat ja schon Knives Out sehr gut gefallen. Und ich habe auch schon im Glas an dem Podcast gesagt, ich habe jetzt leider nicht mehr die Gelegenheit gehabt, das habe ich nicht im Podcast gesagt, das sage ich jetzt. Also ich habe nicht mal die Gelegenheit gehabt, den Film nochmal zu schauen, beziehungsweise hat mir die Gelegenheit nicht genommen, weil ich parallel einen Herr der Ringe und Harry Potter Marathon angefangen habe dieses Jahr, beziehungsweise Rewatch. Und aber auf jeden Fall fand ich den damals vielleicht fast schon besser oder auf jeden Fall genauso gut wie Knives Out, weil ich einfach super Spaß hatte mit dem Film. Also ich hatte auch so ein bisschen das Glück, also ich habe den auch in der Pressevorführung gesehen und das Kino ist so mega mitgegangen. Also alle hatten mega Bock auf den Film und diese Stimmung war halt auch super gut. Das ist, glaube ich, nochmal, oder weiß ich, denke ich, für mich persönlich nochmal anders, als wenn man so auf einer Couch vor Netflix sitzt und denkt so, oh, eins Rian Johnson Film, gucke ich da mal rein.
Das kann ich bestätigen, denn ich habe den Film tatsächlich nochmal gesehen in der Zwischenzeit.
Ja.
Und ich war ja auch in der Pressevorführung, die Stimmung war großartig. Und jetzt über die Weihnachtsfeiertage haben wir den mit der Familie oder einem Teil von der Familie von meiner Frau geguckt. Und die sind nicht so die enthusiastischsten Filmegucker und Guckerinnen, um es mal neutral auszudrücken. Und ich habe gemerkt, dass der Film dadurch tatsächlich ein Stück weit verliert. Wahrscheinlich ist das bei jeder Komödie so, wenn die Leute nicht so mitgehen, ist es ganz normal. Aber insofern bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich den Film immer noch so geil finde, weil es gibt noch diese eine Szene, wenn man den Film kennt und weiß, was passiert, da achten wir dann noch genau und dann habe ich auch gesehen und habe dann meiner Frau so zugezwinkert, so, aha, ich habe es gesehen.
Ja.
Aber darüber hinaus weiß ich nicht. Also irgendwie bin ich jetzt deswegen, das ist auch einer der Gründe, warum ich Glass Onion nicht in meine Top 3 nehmen wollte, weil mich das ein bisschen verunsichert hat. Was mich auch verunsichert, ist, dass Laura noch gar nichts dazu gesagt hat, denn wir beide waren ja in der Podcast-Folge mit dabei, das heißt, ihr wisst auch da draußen, wie wir Glass Onion finden, aber noch niemand weiß, wie
Laura was ist Lauras Meinung?
Das wollen wir jetzt hören.
Laura, das ist das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe.
Nee, ich fand ihn einfach okay.
Ja.
Ja,
okay. Wirklich okay. Ich fand es nicht schlimm, den anzuschauen.
War nicht so komplett eine schlimme Erfahrung, so wie ich gedacht habe.
Nee, ich muss sagen, Knives Out und auch Glass Onion sind beides für mich Filme, die ich mir gerne mal irgendwann so anschaue. Ich feiere die aber nicht so großartig ab, weil
Ist
manchmal einfach so. Es ist manchmal einfach auch nicht so dein Genre oder beziehungsweise ich muss halt sagen, ich fand zum Beispiel bei Knives Out, fand ich halt einfach das sehr vorhersehbar.
Ja.
Und war halt irgendwie schon relativ früh irgendwie so ein bisschen abgeturnt davon, dass der Film die ganze Zeit so ist, ich erzähle nicht, was los ist. Und nicht so die ganze Zeit. Und ich habe es halt irgendwie mit anderen Leuten zusammen so,
Bro,
das erste Mal
geschickt. Was los ist.
Und ich war nur so, okay, ich schreibe es jetzt auf den Zettel, was meine Theorie ist. Hab's auf den Zettel geschrieben und es war halt leider genau das. Und das geht mir halt manchmal genau bei diesen Suspense-Mystery-Sachen so, dass ich dann irgendwie nicht so positiv dann überrascht werde. Ich fand, bei Glass Onion war es nicht so wichtig.
Nee, genau, das wollte ich mich gerade sagen, weil ich bin nicht meistens so, dass ich so im ersten Drittel des Films immer noch so versuche, so voll mitzumachen und da so am Crime-Hunten bin. Und dann irgendwann bin ich aber so abgelenkt von der Geschichte eigentlich oder bin viel mehr interessiert daran, wie es genau gemacht wird und wie die Leute reagieren und wie diese Hinweise oder wie dieser Plot dann quasi aufgelöst wird, dass ich dann gar nicht mehr so am Miträtseln bin. Ich glaube, Rian Johnson hat sogar auch gesagt, dass das auch so ein bisschen mehr seine Idee ist, wie Leute den Film so, also da so rangehen sollen.
Soll nicht ein Kreuzworträtsel sein, sondern eine emotionale Achterbahnfahrt, hat er gesagt.
Naja, was ich verstehen kann, ist halt, also die Charaktere sind halt einfach schön geschrieben so. Und man kann sich dementsprechend auch ziemlich gut in den Film verlieren. Und das ist ja auch genau das, wo ich dann halt auch sage, ja, das mache ich dann auch gerne.
Ja.
Und das ist dann so okay. Und ich fand bei Glass Onion eben, wie gesagt, auch den Vorteil, dass ich relativ früh dachte, ja, okay, du willst gar nicht, dass wir hier miträtseln, sondern es geht wirklich viel mehr darum, diesen Leuten zuzuschauen, wie sie halt einfach nur total Gaga sind. Und das mache ich dann schon auch gerne. Hat mich dann auch so ein bisschen, also es hat mich total an White Lotus teilweise auch erinnert.
Was ich immer noch gucken muss und will, aber ja.
Und ich war irgendwie entertained. Ich war entertained, ohne dass ich es jetzt aber auf eine Ebene heben würde, wo ich sagen würde, das war das Beste, was ich jemals gesehen habe.
Kurze Frage, hast du The Menu gesehen?
Nee.
Okay, weil in einem Catch-up-Video, so da haben von Red Letter Media, die haben da in zwei Videos aufgeteilt, was sie im vergangenen Jahr alles gesehen haben, wozu sie aber keine Videos gemacht haben. Und da hat einer von denen Glass Onion mit The Menu verglichen. Also das Glass Onion, der ist auch ein bisschen kritisch Rian Johnson gegenüber und sagt, ist halt nett. Aber ihm hat da so eine gewisse Bissigkeit, eine gewisse Schärfe gefehlt, die aber in The Menu da gewesen wäre. Ich habe den Film nicht gesehen, insofern weiß ich es nicht. Aber vielleicht gefällt der Film dir dann ja besser.
Ich kann es auch ein bisschen verstehen in dem Sinne. Also Glass Onion ist für mich, ich glaube, einerseits, weil ich halt diese Kinoerfahrung hatte, aber auch so, vom ganzen Aufbau, wie Laura schon meinte, mit den Charakteren irgendwie und das Setting, das ist für mich so ein bisschen, ich meinte auch schon bei der Musik, ist es so ein bisschen wie Mystery trifft Harry Potter Score, Spielscore und Freizeitpark und so ist so ein bisschen, ich habe es auch so einen leichten, der Film ist so ein ganz bisschen auch so, als wenn man in so einen Freizeitpark geht und irgendwie hatte ich es einfach als so positive Erfahrung auch abgespeichert, dass das glaube ich nochmal dazukommt zu dem, wie quasi der Film auch gut für andere Leute ist und deswegen sticht er so hervor, weil ich irgendwie so ein, also weil ich so Spaß hatte, den zu gucken. Und deswegen habe ich ihn meine Top 3 getan.
Der nächste Top 3 Film ist so quasi das genaue Gegenteil davon. Also ist auch im gewissen Sinn eine Achterbahnfahrt, ja. Aber da eher, wo man dann am Ende der Fahrt sich übergibt oder wo es einem schlecht geht, glaube ich, Laura. Laura hat nämlich welchen Film genommen?
Ich habe Fabians Special Mention auf Nummer 3 gesetzt. Nee, auch unter anderem, weil ich wirklich auch dachte, der Film ist es wert, mehr als eine Special Mention zu sein. Mhm. Und zwar im Westen nichts Neues.
Das hat mich echt überrascht, dass du den auf Platz 3 nimmst.
Echt,
das
warum?
Das ist so ein ja, fast schon so ein Blockbuster-Film, finde ich. Und du bist ja mehr so für die also so schätze ich dich jetzt ein, ja, kannst ja auch sagen, totaler Quatsch, aber eher so für die intelligenten...
Wait, hast du gesehen, was meine Nummer 2 ist?
Natürlich habe ich das gesehen, aber
okay. Naja, gut. Werdet ihr ja gleich irgendwie
es hören, wenn ja, könnt ihr
dann drüber lachen.
Es gibt ja verschiedene Level von Levels von. Ich sehe es ganz
Levels von Intelligenz.
Levels von
Intelligenz.
Levels von Intelligenz.
Ja, okay. Das lassen wir einfach geil, Laura mal, lassen wir Laura mal darüber reden, bevor hier noch mehr Dinge passieren.
Also, im Westen nichts Neues. Ist die erste deutsche Verfilmung von dem Buch. Wir haben ein sehr, sehr tolles Video dazu gemacht. Das hat der liebe Fabian gemacht, wo wir...
Danke.
Ja, es ist wirklich richtig gut.
Das ist so gut. Ich war danach so, Fabian muss alle History-Dokus jemals sprechen, nachdem ich das gesehen habe.
Wirklich. Wo es eben genau darum geht, okay, wie realistisch ist das denn eigentlich? Da habe ich sehr, sehr viel gelernt in diesem Video auch. Also ich kann euch jetzt nur empfehlen, euch das Video mal anzuschauen. Genau, Regie Edward Berger, bekannt für unter anderem Patrick Melrose. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen hattet.
Nö.
Ich hatte das gesehen mit hier dem wundervollen Benedict Cumberbatch. Fand ich visuell auch schon total stark, aber im Westen nichts Neues, liegt da definitiv Überraschung noch eine Schippe drauf, weil es vielleicht auch keine Fernsehserie ist, sondern halt einfach wirklich ein richtig krasser, ja, wie du so schon gesagt hast, Blockbuster. Die kurze Zusammenfassung ist, Erster Weltkrieg, eine Parallelhandlung von den Männern, die im Ersten Weltkrieg tatsächlich kämpfen. Und die Parallelhandlungen sind die Politiker, insbesondere ein Politiker, gespielt von Daniel Brühl, also Matthias Erzberger, der mit den Franzosen über ein Ende des Krieges verhandelt. Und ich habe den Film deshalb jetzt auf diese Liste gesetzt, weil ich ihn visuell einfach absolut fantastisch finde. Also wirklich krass, was für Bilder da irgendwie sie eingefangen haben, was für Farben sie ausgewählt haben, wie sie es geschafft haben, Nuancen reinzubringen, die sowohl den Horror des Krieges einfangen, weil es ist auch teilweise geht es wirklich auch in Horrorfilmen, aber es ist auch so ein psychologischer Horror natürlich irgendwo, weil du nämlich genau durch diese, und das ist, finde ich, wahnsinnig smart, dann eben durch diese Parallelhandlung die ganze Zeit denkst, diese Unsinnigkeit des Krieges, die es ja sowieso schon einfach per se einfach gibt, ja, das dann noch parallel dazu gesetzt mit irgendwelchen Leuten, die sagen, ja, wir sollten vielleicht jetzt hier irgendwie eine Lösung finden, weil es sterben jede Minute noch mehr Menschen. Und du denkst dir so, ja, oh mein Gott. Und also ich fand's visuell stark, ich fand's wahnsinnig gut erzählt. Und ich habe letztes Jahr zufällig auch ein Buch gelesen irgendwie über Matthias Erzberger und war deshalb noch mehr davon irgendwie dann auch abgeholt. Und zwar eben um seinen Tod rum. Der ist ja nach dem Krieg, ein paar Jahre nach dem Krieg, ermordet worden von Rechtsterroristen. Und ich fand es einfach, ja, Also es ist ein Film, der zu Recht, finde ich, und das ist ja auch was Krasses, ne, ein deutscher Film, der zu Recht jetzt für 9 Oscars insgesamt nominiert ist.
Unter anderem als bester Film, das ja, ist ja auch schon eine Hausnummer ist.
Aber wie krass, auch bester Film, aber dann auch noch bester internationaler Film.
Ja, das habe ich auch gedacht. Ich habe ja, wie gesagt, die Oscar-Nominierung geschaut und ich habe gefühlt so im Sekundentakt Fabian geupdatet, wie viele Awards im Westen nichts Neues gerade hat und war nur so, oh mein Gott, vielleicht muss ich den auch mal gucken.
Ich habe es hier, ich kann es kurz sagen. Also Nominierungen sind für bester Film, bester internationaler Film, bestes Haar- und Make-up, bester Score, bester Sound, beste visuelle Effekte, bestes adaptiertes Drehbuch, beste Kamera, auf jeden Fall, und bestes Production Design.
Das ist krass. Ob er sich aber gegen Decisions to Leave durchsetzen kann, ist ein sehr starker südkoreanischer Film, sagt man, habe ich nicht gesehen.
Kommt der nicht auch erst bald in die Kinos? Weil, oder jedenfalls habe ich die Trailer jetzt gerade erst zuletzt gesehen.
Er ist auf jeden Fall mit nominiert.
Ja, ich war nämlich auch so, oh, den muss ich gucken, der sieht richtig cool aus.
Ja. Ja, also ich habe den ausnahmsweise gesehen. Ist ja, weiß nicht, haben wir gesagt, dass es ein Netflix-Film ist? Ich sag jetzt einfach mal, das ist ein Netflix-Film, der ist in ausgewählten Kinos gelaufen, aber natürlich dann jetzt auch auf der Streaming-Plattform. Und ich glaube, im Kino wäre das nochmal krasser gewesen, aber auf der Couch knallt er auch ordentlich. Besonders loben möchte ich auch noch den Anfang, weil das ist, also weiß ich, haben wir auch nicht gesagt, das ist eine Buchadaption des Weltklassikers im Westen, nichts Neues.
Ich habe es kurz gesagt, ja.
Oder, okay, von 1929. Ich habe es nicht gelesen. Genau. Du hast es?
Nee. Ich nämlich auch nicht. Ich wollte gerade fragen, ob ihr die Unterschiede sagen könnt zwischen, also ob es quasi gut oder besser umgesetzt wurde.
Ja, also wir haben es alle nicht gelesen, aber die Leute da draußen sind ja sehr schlau und haben es gelesen und haben mir dann in den Kommentaren geschrieben, dass das Gros der Leute, die das Buch gelesen haben, finden es nicht gut, weil eben sehr viel fehlt. Also es ist natürlich klar, dass man immer ein paar Sachen rauslassen muss, aber sie haben wohl doch viel weggelassen. Und das Verdict ist so, ja, dann kann man es eigentlich auch, also dann kann man es entweder lassen oder dann kann man den Film auch anders nennen.
Naja, aber man kann ja auch einfach sagen, es basiert darauf und man kann ja auch, also Kunst ist da frei, auch was zu nehmen als Inspiration und dann was Neues daraus zu schaffen. Und ich finde, eine Buchadaption muss nicht immer eins zu eins jeder einzelne Wort in diesem Buch wiedergeben, sondern kann auch ein Gefühl wiedergeben und kann auch, also ich finde, ich weiß halt nicht, ob Sie zum Beispiel erwähnt haben, dass der Anfang vom Film, wo du auch eben gerade schon angefangen hast mit, dass es halt wahnsinnig schnell geht, ne? Also das dauert halt tschack, tschack, tschack und du bist halt schon da und das fand ich total stark.
Ich fand die Montage so krass, also vielleicht kurz, um Lisa und euch da draußen auch mit abzuholen, also der Film beginnt auf dem Schlachtfeld und wir sehen nicht einen von unseren Hauptfiguren, sondern wir sehen irgendeinen random Dude, der dann auch stirbt. Wir sehen nicht, wie er stirbt, aber wir sehen ihn dann auf einem Leichenberg und dann sehen wir, dass es total, ja, jetzt fehlt mir natürlich das Wort, morbide. Es ist total morbide und wir sehen dadurch so, die Entmenschlichung und auch so die Gnadenlosigkeit des Ganzen. Wir sehen nämlich, was mit den Klamotten passiert. Denn die toten Soldaten werden ja nicht mit ihren Uniformen begraben, sondern die Uniformen werden ihnen ausgezogen, die Stiefel werden ihnen ausgezogen, die werden dann zurück nach Deutschland gekarrt. Dort werden sie in riesigen Waschküchen ausgewrungen, also sauber gemacht. Dann wird das Loch zugenäht. Und dann wird das wieder an die Nächsten rausgeschickt. Da gibt es so eine Szene, wo dann unsere Hauptfiguren eingekleidet werden. Und dann sieht also, Paul Bäumer heißt, da sieht so, oh, da ist ja noch so ein Namensetikett dran. So, Entschuldigung, die Uniform gehört schon jemandem. Und der Offizier, der natürlich weiß, was das bedeutet, der sagt, ja, die war dem wohl zu eng oder so hier und reißt dann das Namensetikett raus.
Oh Gott, oh, wie krass.
Und dieser Anfang, der ist so gut und er ist nicht aus dem Buch. Und
das finde ich allein aus der Erzählung jetzt schon krass irgendwie. Ja.
Und ich wollte noch was Gutes sagen, und zwar, es ist ja auch nominiert für den Sound und es gibt einen besonderen Sound, der, glaube ich, jedem im Gedächtnis geblieben ist, der diesen Film gesehen hat, ist wahrscheinlich auch im Trailer drin, ist übrigens auch ordentlich kritisiert worden in den Kommentaren, und zwar der Soundtrack. Da gibt es ein ganz spezielles Instrument, das Harmonium. Das Harmonium ist so eine Mischung aus Akkordeon und Klavier. Und das ist verfremdet worden durch einen Gitarrenverstärker. Und das wird so eine Tonabfolge von so 3 Töne wird gespielt. Und das soll das Unmenschliche der Kriegsmaschinerie ausdrücken. Und was ich auch ganz faszinierend fand, man kann so, dadurch, dass das halt irgendwie mit Luft funktioniert, dieses Instrument, kannst du auch ja, die Mechanik hören auf dem Soundtrack, was auch so ein bisschen so die Kriegsmaschinerie
muss ich mal hören, den Soundtrack. Ich habe auf jeden Fall gelesen, dass Leute so waren, so, es ist vorm diese E-Gitarre da oder irgendwie so.
Ja, genau, es ist keine E-Gitarre. Es ist ein ganz normales Instrument, das natürlich ein bisschen verfremdet wird, aber ich finde das gar nicht schlecht.
Aber ich finde, es macht auch Sinn, wenn du es halt irgendwie psychologisch dir anschaust und was sie halt eben genau damit aussagen wollen. Und das meine ich damit irgendwie, ne, dass Kunst ja weitergehen kann und was Neues auch kreieren kann aus einer Vorlage und dadurch dann halt einfach irgendwie eine neue Sinnhaftigkeit auch erstellt. Und ich finde, genau das macht dieser Film in genau dieser Art, wie er den Anfang setzt, wie er das Ende setzt, wie er alles dazwischen irgendwie setzt. Also ich meine, das Ende, das ist ja im Grunde genommen, abgesehen davon, dass der Krieg zu Ende ist, ist es jetzt kein Spoiler, weil der Erste Weltkrieg ist zu Ende gegangen.
Gott sei Dank.
Ja. So. Und ich finde halt zum Beispiel auch die Texttafel wahnsinnig wichtig, ne, dass es halt einfach irgendwie darum geht, irgendwie innerhalb dieser 4 Jahre, dieser Krieg gewaltet hat, ist halt einfach die Front halt einfach nicht verschoben worden. Also es ist effektiv einfach nur 4 Jahre lang wurden Männer aus ganz Europa auf beiden Seiten dorthin geschickt, um zu sterben. Und das ist ja die Maschinerie, was sie halt irgendwie in diesem Film halt erzählen. Es sind Gräben, wo Menschen sterben und wir haben sie dorthin gepackt. Und das ist halt so eine, dieser, ja, das ist schon schwer. Du willst den Film unbedingt sehen jetzt.
Naja,
ne?
Das Ding ist halt, ich will den wirklich sehen, aber ich wollte gerade sagen, es ist jetzt nicht so unbedingt so ein Film, wo man sich abends auf der Couch denkt, so, ja, den gucke ich mir jetzt mal chillig an. Das wird bestimmt meine Stimmung heben.
Es sind ja durch den Krieg, glaube ich, auch so Wörter geprägt worden wie Blutzoll und die Knochenmühle von Verdun, was ja auch so zum Ausdruck bringt, irgendwie dieses Vernichten von Leben. Weiß ich nicht, will ich noch irgendwie über das Ende reden, weil das Ende wurde eben auch kritisiert, weil es eben anders ist als im Buch, aber ich glaube, wir wollen ja eigentlich spoilerfrei bleiben.
Ja,
hier.
Ich würde aber abschließend nochmal sagen, das ist natürlich immer das Ding, auch wenn es, finde ich, auch immer gut ist, wenn Filme was Neues machen bei so Adaptionen, dass halt Leute vor allem, die so eine starke Verbindung mit dem Ausgangsmaterial haben, natürlich immer mit so einem anderen Anspruch oder einer anderen Idee rangehen, wie das jetzt halt wird und dass sie halt eben wollen, dass das so möglichst buchgetreu dann umgesetzt wird und dann natürlich super enttäuscht sind, das dann vielleicht nicht so wertschätzen wie jetzt zum Beispiel ihr, dass da so neue Sachen probiert wurden. Mhm. Aber ja, also ich bin auf jeden Fall jetzt durch euch und auch durch die Oscars noch mal mehr motiviert, mir das anzugucken. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht per se so, dass ich mir keine Kriegsfilme angucke, aber es ist halt nicht, wie ich schon meinte, nicht so ein Ding so, dass man jetzt nach der Arbeit, oder ich bin nicht so, dass ich mir nach der Arbeit jetzt so einen Film reinziehe. Da muss ich schon echt so in der Stimmung so ein bisschen oder halt so in dieser diesem Setting gerade sein, dass ich gerade so die Zeit und Ruhe auch habe, das so zu verarbeiten und nicht dann ins Bett gehe und so bin so, okay, cool.
Ich habe noch einen Tipp, und zwar, wenn ihr da draußen euch für Geschichte interessiert oder wenn euch das interessiert, so alles um den Ersten Weltkrieg, der YouTube-Kanal Extra Credits, der hat eine Videoreihe gemacht über den Ersten Weltkrieg. Konkret, wie es dazu gekommen ist, dass der ausgebrochen ist, weil das ist ultra spannend. Normalerweise sagt man ja, gut, der Franz Ferdinand ist erschossen worden und dann brach der Erste Weltkrieg aus. Nein, das ist natürlich nicht, ist deutlich komplizierter. Es ist sehr viel dazwischen passiert. Und was ich auch ganz spannend fand, der Ausbruch war alles andere als unvermeidlich. Also es hätte mehrere Punkte gegeben in der Geschichte, wo es auch hätte anders laufen können. Und diese Dokumentation, eine 7-teilige Dokumentation, die erklärt das Ganze und es ist ultra spannend. Also an alle, die sich für Geschichte interessieren, kann ich das nur empfehlen. Extra Credits, World War One, gebt das auf YouTube ein, dann findet ihr das. So viel dazu. Dann würde ich sagen, kommen wir zu meinem Part 3, zu meiner Top 3. Und das ist ein kleiner, aber feiner Film, der keine Oscar-Nominierung hat.
Was?
Barbarian. Ich vermute mal, weiß nicht, habt ihr davon gehört?
Gehört, ja. Gesehen, ja. Nicht.
Der läuft mittlerweile auf Disney Plus, beziehungsweise ich glaube eigentlich Stars oder so. Wolltest du was sagen? Nein. Okay. Du hast ja schon gesagt, irgendwie dein Thema für die Top 3 ist irgendwie Urlaub.
Ja.
Tja, was ist mein Thema für meine Top 3? Ist, glaube ich, irgendwie Düsternis oder
Dark, Depression.
Genau. Und zwar, also Barbarian ist ein kleiner, aber feiner Horrorfilm. Der hat nur 4 Millionen Dollar gekostet. Und es geht um Tess, die sich in Detroit auf eine Stelle bewerben und am Tag davor in einem Airbnb übernachten will. Das Problem ist aber, in der Wohnung ist schon jemand, nämlich ein junger Mann. Und dann passieren Dinge.
Sorry, ich muss gerade ein bisschen lachen, weil ich glaube, auf Netflix gab es so eine richtig dumme Rom-Com. Ich hab, wo in genau Italien. Der Plot ist. Ich habe die Rom-Com nicht gesehen, weil selbst mir das ein bisschen... Also
ich habe die angefangen zu schauen.
Das war bestimmt ganz blöd und schlecht.
Ja, so richtig dumm.
Ich weiß nicht mehr, wie die heißt, aber das ist so ein bisschen die Urlaubsversion von deinem Film, okay. Glaube ich.
Das ist es nicht. Das ist, okay. Barbarian ist ein Horrorfilm, keine Rom-Com.
Von
Rom-Com.
Dem Film, also von der in Italien spielt. Auch der Film.
Yeah. Nee, spielt ja nicht in Italien, sondern in Detroit. Naja, egal. Ich bin durch Kritiken auf Letterboxd auf den Film aufmerksam geworden und da drin stand auch oft, also wenn ihr Horrorfans seid, schaut euch nicht die Trailer an, lest euch keine Zusammenfassung durch, geht einfach in den Film rein und lasst euch überraschen. Ich bin auch sehr froh, dass ich das gemacht habe. Ich habe mir nicht den Trailer davor angeguckt und ich bin froh, weil also der Trailer, ich will nicht sagen, der verdirbt einen das Kinoerlebnis oder das Filmerlebnis, aber er nimmt auf jeden Fall vieles vorweg, was man meiner Meinung nach nicht wissen muss. Also insofern, wenn ihr ein Horror-Fan seid, dann würde ich euch den Film empfehlen. Und das Problem ist jetzt, ich kann natürlich auch nicht so viel über diesen Film jetzt sagen, aber ich habe mir gedacht, ich rede über den Film, indem ich auf die Kritik antworte, die der Film abbekommen hat. Denn er polarisiert so ein bisschen, weil es gibt so die versnobten Kritiker, die sagen, oh, so gut und ja, geht da unvorbereitet rein. Und dann gibt es halt die Leute, die dann tatsächlich unvorbereitet reingehen und sagen, was ist denn das für eine Scheiße? Also deswegen will ich auf ein paar Punkte eingehen, die mir irgendwie aufgefallen sind in den Kritiken beziehungsweise in den Kommentaren. Also Kritikpunkt 1, die Handlung ist unrealistisch und da muss ich ja schon mal lachen. Denn ich meine, irgendwie fast jeder Horrorfilm hat ja einen Aspekt des Fantastischen. Also es gibt ganz wenige Horrorfilme, wie zum Beispiel Das Schweigen der Lämmer, der ja total realistisch ist. Ansonsten gibt es da immer irgendwas, was ein bisschen fantastisch ist. Zum Beispiel, als Gegenbeispiel jetzt, einer meiner Lieblingshorrorfilme ist The Descent. Da geht es darum, dass sich in einem Höhlensystem unabhängig von den Menschen andere Humanoide entwickelt haben, die blind sind. Total unrealistisch. Ja.
Also passiert das nicht ständig auf
oder,
der...
Ja, genau.
Letztens, als wir getroffen.
Ja. Oder The Shining. In The Shining geht es um einen Autor, der Verrückte wird, weil das Haus ihn verrückt oder das Hotel verrückt macht, in dem er übernachtet. Auch total unrealistisch.
Das ist meinem Onkel passiert.
Ernsthaft?
Nein.
Ach, Laura, ich fall schon wieder drauf rein. Also, insofern kann ich den Kritikpunkt nicht ganz nachvollziehen, denn so ein bisschen unrealistisch sind Horrorfilme immer. Dann zweiter Kritikpunkt, die Figuren tun dumme Dinge.
Naja, lass uns aufteilen, ne? Ist das nicht immer so ein Horrorfilm?
Ja, genau. Da gibt's übrigens, ich weiß leider nicht mehr wofür, es ist, glaube ich, eine Werbung für irgendeine Versicherung, das fängt an wie so ein Horrorfilm, so ein Teenie-Horrorfilm, die sind okay. So, oh nein, was sollen wir tun? Sollen wir da hingehen, da wo es gut aussieht? Nein, lass uns aufteilen. Nein, lass uns in diese gruselige Hütte gehen und hinter die ganzen aufgehängten Kettensägen verstecken oder so. Ja, also das ist ja schon so ein Running Gag, dass Leute dumme Dinge tun in Horrorfilmen. Ja. Ich sage aber, nein, es stimmt einfach nicht. Die Figuren tun natürlich, oder sie treffen Entscheidungen, die jetzt im Nachhinein vielleicht nicht die klügsten waren.
Aber ganz ehrlich, also wenn ich in so einer Situation wäre, würde ich wahrscheinlich auch dumme Entscheidungen treffen.
Ja, erstmal das, du weißt ja nicht, dass du in einem Horrorfilm bist.
Ja,
ne?
Genau,
so.
Erstmal das.
Und dann muss ich auch...
aber halt, so man ist ja so voll auf Adrenalin und so.
Ja, aber was ich halt sagen wollte, alle Entscheidungen, die in dem Film getroffen werden, sind schlüssig. Und jede Figur trifft die Entscheidung aus ihrem Charakter heraus. Insofern finde ich so, der Kritikpunkt, ja, die tut eine dumme Sache, finde ich... Ist einfach so ein, nein, stimmt nicht. Und dann der letzte Kritikpunkt, der ganz oft genannt wird, der Film ist dumm. Ja, okay. Also nun, er hat sozial-satirische Elemente. Es geht zum Beispiel um Vertrauen. Wem vertraue ich, wem vertraue ich nicht oder wem wird nicht vertraut? Ich finde, also du magst Horrorfilme nicht, aber ich meine, ich würde den tatsächlich auch euch mal empfehlen.
Also ich gucke ja schon einige Sachen.
Aber weil er hat ja nicht aus Zufall eine weibliche Hauptfigur, denn es geht natürlich auch um die weibliche Perspektive. Also wem vertraue ich als Frau oder wem kann ich als Frau nicht vertrauen? Finde ich mega spannend, weil und dann wird es natürlich auch damit wird gespielt und so weiter. Also
will da jetzt gut, aber im Horrorfilm hast du ja ganz oft weibliche Hauptfiguren.
Ja, aber warum hast du die ganz oft auch nur, weil die besonders schön schreien können und dann weil es sich auf dem Plakat gut macht? Also aber natürlich wird das,
weil du die größte Transition auch machst. Also es gibt da ja verschiedene Theorien drüber, warum dadurch hat sich ja auch die Theorie vom Final Girl überhaupt erst durchgesetzt, ne?
Es gibt ja vor allem auch also Horrorfilme, also deswegen finde ich es immer ein bisschen schade, dass ich nicht so viel oder immer Angst habe bei vielen Sachen, die zu gucken. Ich habe übrigens das Shining sogar gesehen. Aber es ist ja so, dass Horrorfilm ja auch so ganz viel auf das Menschliche in so einem psychologischen Sinne irgendwie eingeht, glaube ich. Also es kommt natürlich immer auf den Horrorfilm an und da irgendwie oder auch, keine Ahnung, bei Body Horror oder so, dass da ja auch so voll viel mit solchen Elementen gespielt wird und deswegen habe ich immer das Gefühl, irgendwann muss mir das noch mal ein bisschen antrainieren, weil mir wird so eine ganze, also die, so eine Tür zu so einem ganzen Universum ist mir so blockiert, so ein bisschen da.
Ich finde fast, weißt du was, wir sollten eine Podcast-Folge wirklich tatsächlich nur über Horrorfilme machen, wo wir aber wirklich auch mal, weil ich finde das wahnsinnig spannend, weil ich habe nämlich zum Beispiel meine Abschlussarbeit an der Uni genau über Horrorfilme eben geschrieben und eben auch über die weibliche Perspektive in Horrorfilmen.
Ich habe genau das mit Science-Fiction-Filmen gemacht.
Ja.
So schließt sich der Kreis.
Voll gerne. Ich hätte voll Bock, über Horrorfilme zu reden.
Yves von Moviepilot will immer, dass ich mal mit ihm irgendwann ein Video mache, wo er mich dazu zwingt, einen Horrorfilm zu gucken und dann so ein Reaction-Video.
Gemein.
Ich glaube aber, dass es könnte eventuell sich für alle Seiten traumatisierend auswirken. Wobei es mich vielleicht auch abhärten würde.
Ja, ich finde, das gesagt, Prinzip des Abhärtens ist ein bisschen alt.
Also zum Beispiel, ich sage das ja gefühlt jeden zweiten Podcast, aber es gibt ja durchaus auch Sachen, also Filme mit Horrorelementen, die ich gerne mag, wie zum Beispiel Alien, aber ich würde jetzt halt nicht so, ja weiß ich nicht, deinen Film, ja kommt drauf an, vielleicht gucke ich den dann, wenn du mir den schon so empfiehlst und sagst so, das hat spannende Perspektiven und der Film ist nicht dumm, dann.
Ich finde, nee, du solltest mit ich kann den Namen
Material
nie sagen.
Girls?
Hereditary.
Hereditary.
Oh Gott. Anfangen
mit nein, dem. Nein, das habe ich da
okay,
hab ich
mit
ganz
dem fängst du vielleicht nicht
da
an.
Da haben Yves und Sebastian haben gesagt, dass selbst die das gruselig finden und die finden nichts gruselig.
Okay, zurück zu meinem Platz 3, zurück zu Barbarian. Ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass der diese sozial-satirischen Elemente hat, dass da auch viel mit Kopfkino passiert, also. Der Film spielt natürlich mit unserer Erwartungshaltung. Und das ist die Frage, ist er wirklich so smart? Weiß ich nicht, ist halt, die einen sagen so, die anderen sagen so, ne? Also ich würde auch sagen, er ist jetzt zum Beispiel nicht so smart wie, keine Ahnung, Get Out oder so.
Mhm.
Aber ich fand ihn trotzdem gut und ich finde, es ist trotzdem eine Empfehlung, wenn man Horrorfilme mag. So viel dazu. Dann, habe ich es jetzt, ich hoffe, du hast nämlich deine Platz 2, hast du nämlich
getauscht. Ich habe es geswitcht. Also ich kann es auch voll krass einladen mit apropos, einleiten mit apropos, die einen sagen so, die anderen sagen so. Das ist nämlich bei meinem Platz 2 tatsächlich auch so, wie auch schon ein bisschen bei Platz 3. Ich habe nämlich Triangle of Sadness als Platz 2 genommen. Das ist ein Film von Ruben Östlund. Der hat auch The Square gemacht, was ich auch nicht geguckt habe, aber andere Menschen kennen das wahrscheinlich. Und der wurde auch jetzt für 3 Oscars nominiert, und zwar für beste Regie, bester Film und bestes Originaldrehbuch. Und diesen Film habe ich geguckt letztes Jahr und der ist so mega bei mir hängen geblieben. Das ist so eine dunkle, satirische Komödie, also es ist so ein bisschen, ist auch so ein bisschen mit quasi mehreren Filmen in einem, aber im Prinzip ist es wahrscheinlich schon ein guter Oberbegriff. Und der Film kritisiert so das Leben von Reichen und vor allem so Influencern und das finde ich irgendwie auch sehr interessant, vor allem wie er das macht. Der Hauptplot ist so ein bisschen, also es geht um so ein Couple, das ist eine Influencerin, die auch Model ist und die ist irgendwie mit so einem anderen gerade angesagten Model zusammen und die machen, leben halt so ein bisschen das Influencer-Life und werden dann auf so eine Luxuskreuzfahrt eingeladen, damit sie halt, also sie müssen halt die ganze Zeit, wie das immer so ist mit InfluencerInnen, müssen halt Sachen posten und hey, ich bin auf einer Kreuzfahrt, oh guck mal wie schön, hier ist das Wasser und hier meine FollowerInnen, wollt ihr nicht auch so eine teure Kreuzfahrt machen? Und dann treffen die halt auf diesem Boot halt so komplett wacke Leute, also halt so. Die Figuren in einem Film sind wirklich, also vor allem in den ersten beiden Akten, so sind eigentlich gar nicht so echte Menschen in Anführungszeichen. Also sie sind also schon echte Menschen, aber halt so sehr überzeichnet, sehr karikaturenmäßig auch. Also finde ich vor allem die auf dem Boot, da ist halt so ein russischer Oligarch irgendwie und so ein älteres Couple, die richtig reich geworden sind, weil sie irgendwie Waffen verkauft haben und dann schnacken die halt mit den ganzen Leuten so. Und ach so, ist ganz spannend, weil als Kontrast dazu ist der Kapitän, der wird von Woody Harrelson gespielt. Das ist so ein überzeugter Kommunist und das ist ein ganz interessanter Kontrast. Und die Reichen, die sind halt so, wie Rich-Leute so sind, so völlig weltfremd irgendwie, haben so komplett überzogene Requests und der Stuff, der muss dann, also die Leute da arbeiten müssen, dann irgendwie das, also so die Leute zufriedenstellen. Und so nach dem, also im und nach dem zweiten Akt gibt's so ein bisschen so ein Twist. Man darf ja immer nicht so viel spoilern, also eigentlich gar nichts. Deswegen sage ich jetzt nicht,
Fabian schüttelt den Kopf.
Fabian
nein.
So ganz streng so, nein, Lisa, don't do it. Und es wird so ein bisschen zu so einer Mischung von Parasite und Lord of the Flies, würde ich sagen. Und ja, ich weiß nicht, habt ihr den Film eigentlich gesehen, ihr beide? Beiden nicht.
Ich habe gehört, dass der ein bisschen zu lang sein soll. Das ist wohl einer der Kritikpunkte an dem Film. Wie empfindest du das denn?
Also ich kann verstehen, also ich habe am Anfang, als der Film anfing, war ich so, oh nein, ich dachte, ich mag den Film jetzt und sonst ist das so mega lang alles da am Anfang. Weil es gibt nämlich eine Anfangsszene, die ist so lang, aber ich finde die so, also die ist so lang, dass es schon wieder übertrieben ist. Da argumentieren nämlich die beiden Influencer, über so ein relativ banales Thema an sich und die reden da so minutenlang reden darüber. Das ist so eine komplette Diskussion, die sich im Kreis dreht und die aber natürlich auch eigentlich unterschwellig auf so andere Dynamiken hinweist oder in denen die Dynamiken aufzeigt, in denen sich die beiden eben befinden in ihrem Leben als InfluencerInnen/Models. Und da kann ich auf jeden Fall verstehen, dass man, also vor allem den ersten Akt ist schon eher lang. Also ich glaube, es war auch nicht mein Lieblingsakt von den drei.
Oder von allen Filmen.
Von allen Filmen. Es ist generell so der schlechteste Akt jemals, nein. Aber tatsächlich ging es mir bei den, also umso weiter der Film fortgeschritten ist, umso weniger hatte ich persönlich das Gefühl. Aber zum Beispiel, ich muss gerade an Avatar denken, wo Leute auch waren, oh, Avatar 2 ist so krass lang und ich fand den so überhaupt nicht lang. Also vielleicht war ich auch gerade nicht in so einer Filme könnten lang sein Stimmung. Vielleicht ist er auch einfach nicht lang. Anyway, ich fand ihn halt gut, weil das so eine Mischung aus richtig over the top und Gesellschaftskritik ist. Und dieser Titel Triangle of Sadness ist auch so sehr, also es ist wirklich so ein, ja, eine Triade oder ein, so drei Elemente. Also dieser Aufbau des Films ist halt quasi auch so ein, wie so ein Dreieck oder wie sehr, sehr dreigeteilt. Und mir haben die Schauspielleistungen sehr gut gefallen. Der Film hat auch so einen sehr ganz nicen Look, so ein bisschen, grainy weiß ich jetzt gar nicht, aber so ein bisschen so Vintage-mäßig fand ich. Und ich finde, also jetzt, wenn man es jetzt, sag ich mal, zum Beispiel mit Parasite auch direkt vergleicht, dann ist er meiner Meinung nach jetzt halt nicht so komplex, sondern nicht ganz so durchdacht. Es gibt einige Szenen, ich glaube, das war auch so ein bisschen die Kritik, dass es halt so ein bisschen, einige Leute fanden es sehr stumpf, also dass der Film quasi so gesellschaftskritisch sein wollte, aber es dann im Prinzip gar nicht war, sondern so auf so ein bisschen stumpfe Hilfsmittel zurückgegriffen hat. Ich fand's lustig / passend. Also Leute, wenn ihr jetzt zuhört und den Film gesehen habt, dann wisst ihr wahrscheinlich, also man weiß das, glaube ich, auch ein bisschen von den Postern. Es gibt eine Szene, die sehr lang ist, wo sehr viele diverse Exkremente und Flüssigkeiten eine Rolle spielen. Was so für mich so absurd war, dass ich, also ich weiß, das war dieses Gefühl von, man muss lachen, weil das eigentlich so over the top ist. Also ich fand den Film sehr gut. Ich weiß, dass einige Leute den, glaube ich, so ein bisschen überhyped fanden. Der hat tatsächlich auch in Cannes die Goldene Palme gewonnen. Kann natürlich sein, dass mich da von diesem Arthouse-Vibe ein bisschen mitreißen lassen. Nein, ich glaube nicht. Nee, mir hat der Film wirklich gut gefallen. Ich war im Kino und bin rausgegangen, war so, ja, das ist ein guter Film. So, das ist meine Meinung, die gebe ich weiter. Guckt ihn, wenn ihr möchtet. Oder ihr habt krass was verpasst.
Ah. Iris Berben spielt da mit, ne?
Genau, Film, sie sagt auch, das ist auch ein Spoiler, ne?
Also ich glaube nicht.
Sie sagt auf jeden Fall immer, also sie wiederholt die ganze Zeit eine bestimmte Sache und das ist auch, das ist wie so ein bisschen, also es kommt, das ist auch so ein bisschen so die Kirsche auf dem, ich weiß manchmal, es sagt, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, ist es so rum, ne? Genau. Weil irgendwie so ist es manchmal komplettes Chaos oder so eine richtig ernste Situation und dann schreit sie auf einmal diesen einen Satz, den sie die ganze Zeit im Film sagt und dann denkst du, oh, nicht schon wieder dieser Satz. Das ist so ein bisschen absurd. Und was so super traurig ist, ist, dass die Schauspielerin Charlie Dean, das ist so eine südafrikanische Schauspielerin / auch Model gewesen, die ist so kurz oder ich glaube doch ganz kurz bevor der Film so zum ersten Mal aufgeführt wurde, ist die ganz plötzlich verstorben. Aber die hat auch sehr gut gespielt so, aber es ist nochmal so ein bisschen, da war das, ich glaube, das hat man auch, war es in Cannes oder bei einem anderen Screening, dass da die das Team auch dementsprechend fertig war. Aber da hat sie auf jeden Fall ja eine sehr gute letzte Leistung filmisch so gehabt. So, das war's von mir mit meinem zweiten Platz. Und ja, Urlaubsvibe, aber eher
Urlaub zum Vergessen.
Urlaub zum Vergessen, genau. Das
ist voll lustig. Ich habe, also so nachdem ich so von dem Film gehört hatte und auch den Trailer gesehen habe, hatte ich halt einfach so richtig so krass ein Bauchgefühl so, boah, den Film, den kannst du echt überspringen. Und du musst, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ist super spannend, was du erzählt hast.
Ja. Aber ich hatte
null Anreiz, diesen Film zu gucken.
Aber ich hätte noch sagen müssen, ja, dann gibt es da Explosionen und Delfine fliegen durch die Luft und jemand reitet
auf einem Space-Delfine.
Space-Delfine, die in Flammen stehen. Wait, ist das der Plot von Sharknado 2? Da springen doch auch Leute, ich hatte mal geguckt, da springen so Leute auf brennenden Haien rum, glaube ich. Nein, das passiert auch in einem Film. Ja, nee, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also ich finde, es ist cool, es funktioniert cool als Gesellschaftskritik mit sehr überhöhten Elementen.
Ein Film, den wiederum, glaube ich, wir alle drei gesehen haben und auch kein Indie-Film ist, ist Lauras Platz 2.
Der intelligente auch, Platz 2.
In dem es aber auch Space-Delfine gibt.
Oh mein Gott.
Space-Wale oder Space-Delfine?
Ah, ich weiß
Delfine.
Nicht. Okay. Delfine. Oh mein Gott, das war eine richtig gute, fast freiwillige Überleitung.
Was? Als hätte ich gewusst, was mein zweiter Platz ist.
Oh mein Gott, war das etwa ein lang geplantes Unterfangen, das du hier gerade...
Welcher ist es denn?
Ja.
Welcher
Film? Okay, also, große Kontroverse an dieser Stelle, weil viele Leute den Film richtig scheiße finden.
Zieht sich durch unseren Podcast so, ja, das ist mein Lieblingsfilm, aber alle finden ihn scheiße.
Thor, Love and Thunder. Ich habe den Film geliebt, ich liebe den Film immer noch, ich habe den, glaube ich, jetzt mittlerweile schon dreimal geguckt. Ich mag den. Ich mag den richtig, richtig gerne. Aber ich meine, ich mag halt einfach auch Taika Waititis Humor.
Ja, es ist ich
halt
auch.
Genau mein
Ich liebe den Film auch. Es ist bei mir genauso.
Lisa und ich waren zusammen in dem Film.
Ja.
Und es war einfach, wir hatten einfach richtig, richtig, richtig viel Spaß. Und jedes Mal, wenn ich den Film wieder gucke, habe ich immer noch genauso viel Spaß. Und deshalb finde ich, ist er für mich verdient auf Platz 2. Das
ist ein bisschen dein Glas, Anja, ne?
Ja.
Was ist denn da die Kritik an dem Film?
Dass es zu lustig ist.
Es ist einfach zu lustig. Die Leute haben sich zu sehr amüsiert.
Das fanden die nicht gut für einen Thor-Film. Also die fanden diesen Taika Waititi-Humor halt. Was ist aus Thor geworden?
Nein. Es ist aber auch, weißt du, ich meine, guck, du gehst in so ein ernsthaftes Marvel-Ding rein, ja, und erwartest wirklich intellektuelle Unterhaltung. Und dann kommt da einer daher und will halt einfach nur lustig sein. Also
sind da so schreiende Ziegen.
Ja, es ist, kann ich verstehen, dass die Leute da einfach ein bisschen genervt von sind.
Humor ist natürlich subjektiv, aber ich vermute auch, dass viele Fans oder Thor-Fans, also Thor ist schon ein kleiner Doofus in dem Film, muss man schon sagen.
Nein, ja. Ich habe da eine Sache zu und ich werde da jetzt gleich drauf eingehen, aber kurz muss ich vielleicht erstmal zusammenfassen, worum geht's in diesem Film eigentlich?
Eigentlich,
also ich meine für alle Leute, die den nicht gesehen haben und vielleicht noch sehen wollen, ich weiß gar nicht, wie groß diese Masse an Menschen ist, das ist jetzt spannend. Und zwar geht es darum, dass Thor hat ja relativ viele sehr tragische Ereignisse irgendwie über sich ergehen lassen über die Jahre hinweg und war dann halt irgendwie auch nicht mehr so in der großartigsten Stimmung, hat ja dann irgendwie auch relativ zugenommen, wie wir ja auch irgendwie in Endgame gesehen hatten. Und es spielt ja jetzt nach Endgame und er ist mit den Guardians of the Galaxy unterwegs, hat versucht irgendwie oder versucht immer noch Sinn in seinem Leben zu finden und trennt sich dann von den Guardians, weil sie herausfinden, dass es dort einen neuen Bösewicht gibt, der da heißt Gorr, the God Butcher, der rumläuft und Götter und Göttinnen umbringt, was ja auch ein bisschen schwierig für Thor ist, weil er ja eben auch dazu gehört und dementsprechend sollte er vielleicht dann was unternehmen.
Vielleicht.
Und im Laufe dieses Filmes trifft er ausgerechnet seine große Liebe, seine Ex wieder, Jane Foster, die jetzt mittlerweile mit seinem alten Hammer abhängt.
Das so. Ist auch eine meiner Lieblingsdynamiken, genau. So mit dem Hammer.
Ja. Das ist echt ohne Scheiß mein absolutes Highlight gewesen, diese ganze Hammergeschichte irgendwie. Also er die ganze Zeit immer so, Mjölnir, komm her, und Mjölnir nur so, Nein.
No.
Nein, ich bin jetzt bei Jane. Und eben auch dann dementsprechend die Eifersuchtsszenen, die dann halt irgendwie der neue Hammer irgendwie ablegt, ja, und so. Also es ist einfach, ich find's schön.
Das ist eigentlich eine Rekreation des Distracted Boyfriend Memes, nur halt mit Thor als der Distracted Boyfriend und dem Hammer Mjölnir und der Axt.
Ja. Im Prinzip so ist das. Das bauen wir so als Podcast-Vorschaubild, ja, oder so.
Auf jeden Fall. So, Sachen, die ich an dem Film toll fand. Erstens mal, bei mir ist nämlich nicht das Thema Urlaub und auch nicht das Thema, was war dein Thema?
Darkness.
Darkness.
Mein Thema ist,
nein, Visualität. So. Ah. Alle meine Filme haben eine fantastische Kameraarbeit. Weil ich finde nämlich, wenn ich mir schon einen Film angucke und da auch das gleiche Budget reingelaufen ist für eine Serie, die ich mir angucke, will ich dafür auch was richtig Geiles sehen.
Wenn ich schon mal einen Film gucke hier, ja, dann soll ja auch was geliefert aussehen werden.
Genau. Ich finde zum Beispiel, dass alles, was im Shadowland spielt, also wenn sie da in dieser Schwarz-Weiß-Szenerie sind, ist visuell eins der geilsten Sachen, die ich bei Marvel jemals gesehen habe. Also ich fand es einfach wahnsinnig toll. Vor allen Dingen, weil es einfach auch super, super nah, also es sieht super comichaft auch aus. Und es ist einfach wunderschön. Und es ist einfach noch dazu, ich weiß nicht, auch die Kampfszenen dort dann sind einfach visuell richtig, richtig toll umgesetzt. Da war ich einfach schon von geflasht. Ich, wie gesagt, liebe den Humor. Schreiende Ziegen, voll meins. Ich komme aus dem Lachen nicht mehr raus. Ich liebe diese kleinen, gemurmelten Unterhaltungen, die sie halt irgendwie alle immer haben. Also das, was ja auch ganz oft irgendwie bei Taika Waititi auf Improvisation auch zurückgeht, ne? Also man denke da irgendwie auch an diese kleinen, gemurmelten Unterhaltungen, die ganz oft zwischen Loki und Thor irgendwie stattfinden. Das hat der Film auch wieder, dass halt eben Thor jetzt in dem Fall meistens irgendwie mit einem von seinen Hammern irgendwie ein bisschen irgendwie redet und irgendwie streitet. Aber auch irgendwelche anderen, wo dann King Valkyrie irgendwie mit Korg irgendwie eine kleine Unterhaltung irgendwie hat. Und so diese Mini-Dialogebenen, die da aufgemacht werden, bin ich absoluter, absoluter Fan von. Und jetzt kommen wir nämlich dazu, ich finde, Taika Waititi schafft es, mit Stereotypen zu brechen. Und ich finde, ich bin dafür da. Also ich liebe es einfach. Weil Thor ist halt nun mal allein schon so, wie Chris Hemsworth sich jedes Mal wieder vorbereitet auf den Film, ist halt einfach so dieses, das ist halt so dieses ultra krasse Bild von Männlichkeit, ja, also so wie halt Männlichkeit irgendwie im Buche stehen sollte, ne, also einfach irgendwie mit Muskeln und mit Kraft und mit irgendwie
schönen langen Haaren,
genau, aber auch irgendwie auch dieser, der Führungsanspruch, der dadurch halt einfach dann auch mitkommt und so, und es wird jedes Mal, es wird eins um eins wieder gebrochen. Valkyrie ist die Anführerin in New Asgard, ja, sie ist King, so. Das wird irgendwie, da wird schon was irgendwie krass gebrochen, ne? Dass er halt irgendwie Thor zurücktritt und sagt, nein, ich will das gar nicht mehr, ich kann das gar nicht mehr, ich will das gar nicht leisten. Wie er grundsätzlich auch irgendwie mit seiner Eifersucht umgeht oder wie er auch irgendwie mit seiner Liebe zu was umgeht, ja? Er ist ja wahnsinnig, wahnsinnig weich, indem wir irgendwie auch mit Menschen und auch mit Hammern kommuniziert. Da wird total was gebrochen in dieser Männlichkeit, ja. Diese Fürsorglichkeit, die ja dann auch im Verlaufe des Films irgendwie noch eine total große Rolle spielen soll. Auch das ist was, wo halt einfach was bewusst gebrochen wird. Das finde ich richtig, richtig toll und ich finde es wahnsinnig zeitgemäß. Und dann kommt noch was. Ich glaube, der Film ist eigentlich ein Liebeslied von Taika Waititi an seine Töchter, weil ich finde...
Spielt nicht sogar eine von denen mit, oder? Nee,
Tochter von Chris Hemsworth.
Genau.
Spielt mit, genau. Und ich glaube, da haben die zwei sich nämlich auch gefunden, weil da gibt es, also ich fand es halt zum Beispiel, es gibt ja eine Szene irgendwie mit den Kids dann irgendwie ganz am Ende, wo man ja auch denken kann, oh, ich weiß nicht, ob ich das eigentlich so... Also ganz kurz denkt man so irgendwie, warum werden jetzt die Kids in den Kampf geschickt, ne? So. Und dann trittst du aber so einen Schritt zurück und dann passiert das und du denkst halt einfach nur so, nee, weißt du, das hat er wirklich, da erzählt ein Vater auch gerade eine Geschichte irgendwie für seine Tochter und es ist eine wahnsinnig so eine Empowerment-Geschichte, die erzählt wird, ne? Du kannst es, du kriegst hier aber auch was irgendwie visuell, du kriegst jetzt eine Geschichte hier auch irgendwie vorgestellt, die dir Spaß machen soll, wo du dich danach irgendwie stärker fühlst und wo du danach tatsächlich das Gefühl hast, okay, ich kann die Welt aus den Angeln heben, wenn ich nur möchte. Und das finde ich total toll.
Ich glaube auch, dass diese genau diese Auflösung von Stereotypen auch so ein bisschen der Grund ist, warum viele Leute das nicht so toll finden, ja. Weil nämlich die ersten beiden Filme, ich habe die jetzt länger nicht mehr geschaut, aber die haben ja auf jeden Fall noch so ein bisschen so ein traditionelleres Heldenbild in Anführungszeichen, und dann ab dem Zeitpunkt, wo Taika Waititi übernommen hat, wird eben genau das aufgelöst, und ich glaube, manche Leute sind da vielleicht nicht ganz so offen für, oder jedenfalls, was ich so in den Kommentaren so ein bisschen, weil das Tor zu so einer Witzfigur verkauft in Anführungszeichen, aber dann wiederum kann es natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass sie halt an eine Repräsentation oder eine Version von Thor so gewöhnt sind, und jetzt ist ja irgendwie anders, ich weiß nicht.
Ja, aber es ist halt genau das, ne? Also, weil für mich ist es absolut keine Witzfigur, er gewinnt dadurch total.
Ja, ich finde ihn auch, also hat ja sehr viele diverse Charaktereigenschaften, die dann da in dem Film zusammenkommen. Ich finde es auch cool, ich liebe es auch, ich finde es auch mit dem Comedic Timing zusammen, ja. Weiß nicht, Fabian?
Also ich hatte auch eine sehr gute Zeit im Kino. Ich glaube, ich habe dem sogar 4 Punkte oder 4 Sterne bei Letterboxd gegeben. Ist aber so im Nachhinein, muss ich sagen, dass also als Kritikpunkt würde ich sagen, dass die Tragik für mich in diesem Film nicht so funktioniert hat. Weil das ist ja, du guckst zurecht, weil das ist ja gerade etwas, wofür Taika Waititi ja eigentlich bekannt ist, dass er nämlich den Humor und auch die ernsteren Sachen sehr gut balancieren kann. Zum Beispiel bei Jojo Rabbit zum Beispiel. Mhm. Aber hier habe ich es nicht so gefühlt, muss ich sagen. Es kann aber auch daran liegen, dass ich die Vorgänger nicht gesehen habe. Also ich glaube, Thor Ragnarok ist der erste Thor-Film, den ich gesehen habe. Das heißt, Jane Foster ist halt für mich auch, weiß nicht, kenne sie nicht. Insofern fühle ich nicht. Mhm. Und vermutlich fehlt mir da einfach hier der Hintergrund. Aber ansonsten war das so, habe ich mir so gedacht, so, das ist mega traurig. Und eigentlich sollte ich jetzt hier ein Tränchen im Auge haben, aber ich hab's nicht.
Echt? Mir ging's voll so. Vor allen Dingen aber auch irgendwie, also es sind ja auch zwei Geschichten, die ja dann auch parallel dazu laufen, weil es gibt ja auch die ganze Backstory-Wound von Gore, gespielt von Christian Bale, von dem wir noch gar nicht geredet haben.
Da muss ich auch sagen, ich finde, das ist mir so ein ganz, da kann ich ein bisschen verstehen, dass Leute sagen, dass das der ein bisschen zu kurz gekommen ist.
Obwohl, aber was er aus seiner Screentime macht, ist großartig.
Das stimmt, ja.
Ja. Also wie gesagt, ich war am Ende total gerührt. Also wie dann eben auch diese Geschichten zusammenlaufen und was dann halt auch die Konsequenz des Ganzen ist. Und ich finde, es ist schon auch sehr tragisch so.
Ich guck den demnächst nochmal. Ich muss sagen, ich habe den seit dem Kino-Dings nicht mehr geschaut. Kinolaufzeit, wollte ich sagen. Und der ist ja bestimmt auf Disney Plus jetzt, mal keine Werbung zu machen, aber dort werde ich mich hin bewegen, um ihn nochmal anzusehen.
Von einem sehr tragischen Film zum nächsten. Mein Platz 2 ist nämlich Guillermo del Toro's Pinocchio, der auf Netflix läuft, der auch eine Nominierung als bester Animated Feature Film bekommen hat von den Oscars. Und vielleicht als kleine Einleitung, also in diesem Jahr kam ja 13 Leben von Ron Howard raus. Der Film, kennt ihr vielleicht, thematisiert die Rettungsaktion der jungen Fußballmannschaft, die 2018 in einer Höhle in Thailand von Wassermassen eingeschlossen war. Und wenn nicht Ron Howard, aber irgendwer aus dem Filmteam muss bestimmt die Doku The Rescue gesehen haben, die ein Jahr davor rausgekommen ist, und sich gedacht haben, Mist, unser Film ist total überflüssig, wenn die ist so gut, die Doku. Und genau das muss sich wahrscheinlich auch Robert Zemeckis gedacht haben, als eben mein Platz 3 rausgekommen, nee, mein Platz 2 rausgekommen ist, nämlich Guillermo del Toro's Pinocchio. Der ist auch fantastisch. Es ist ein Stop-Motion-Film, die ja immer generell super schön aussehen. Vor allem spielt er auch so, glaube ich, so ein bisschen mit der Erwartungshaltung oder mit der Geschichte, die man meint zu kennen. Denn, also ich habe den Disney-Pinocchio-Film nie gesehen, aber trotzdem kenne ich natürlich die Geschichte. Also die Marionette, die lebendig wird, die Marionette, die denkt, sie ist ein echter Junge, das Lügen, die Nase, die lang wird und so weiter und so fort. Und trotzdem hat der Film mich mega überrascht. Er hat unter anderem auch mich deswegen so überrascht, weil er eigentlich kein Kinderfilm ist. Also das hat so diese typische Kindergeschichte, aber sie wird mit sehr viel Tiefgang und auch sehr viel Ernsthaftigkeit erzählt. Also Guillermo del Toro, der hat ja zum Beispiel Pans Labyrinth gemacht, kennt ihr vielleicht, und diese geschichtliche Beziehung, also der Faschismus, der da in dem Film thematisiert wird, und auch in Pinocchio wird der Faschismus thematisiert. der in Italien, jetzt habe ich es leider vergessen, ich glaube, es ist in Italien, italienischer Faschismus, gab ja auch noch einen in Spanien. Also insofern für einen Kinderfilm, also für einen angeblichen Kinderfilm, ist ein ziemlich krasses Thema, das auch sehr interessant hier thematisiert wird. Was ein bisschen schade ist, er hat keine relevanten Frauenrollen im ganzen Film, was ein bisschen weird ist. Es liegt vielleicht an dem Ursprungsmaterial. Trotzdem, naja, hätte man das nicht vielleicht
aber anders machen können. Aber spricht Cate Blanchett nicht irgendeinen Affen oder so? Das ist das Einzige, was ich über diesen Film weiß.
Nee, gefühlt. Es gibt...
Oder irgendwen voiced sie doch.
Ja, ja, es gibt so über... natürliche Wesen, so Engelsfiguren nenne ich sie mal. Es sind nicht wirklich Engel, okay. Aber so.
Wie bist du denn jetzt von Engeln auf Affen gekommen?
Weil ich kann es sagen.
Gibt, es gibt einen Affen in dem Film, also.
Und ich glaube, Guillermo del Toro meinte, oder Cate Blanchett meinte, dass er meinte, dass er, Moment, sie hat gesagt, dass er gesagt hat, dass er sie für ihn immer so ein bisschen den Eindruck macht, als wenn sie so ein kleiner flippiger Affe ist oder so. Ich glaube, irgend so eine Art von Zitat gab es, deswegen dachte ich das
vielleicht. Oh mein Gott, ich verwechsel die gerade. Tilda Swinton ist diejenige, die diese Engelsfigur spricht, glaube ich. Und Cate Blanchett spricht tatsächlich Spazzatura, den Affen.
Ah, dann habe ich ja doch recht gehabt.
Holy moly, wusste ich
crazy,
gar nicht.
Aber Tilda Swinton spricht auch, das wusste ich nicht. Und ich liebe auch Tilda Swinton, deswegen sollte ich den Film endlich mal gucken. Der ist auch auf meiner Watchlist und kommt auch auf meine Dinge, die dieser 2022 hätte sehen sollen, aber nicht gesehen hat.
Rein aus Interesse, hast du eigentlich Guillermo del Toro's The Devil's Backbone gesehen?
Nein, den will ich immer gucken.
Der ist richtig gut.
Der ist richtig, genau, das höre ich auch immer, dass der richtig gut ist. Und dass das auch so ein Film ist, der das Thema Faschismus also Faschismus und Kinder irgendwie
anpasst. Ist das so sein Jam, dass das er so, so sein Jam, Filme macht darüber? Naja.
Also großartiger Film, vor allem also auch, wie er eben mit der Geschichte des Pinocchio umgeht. Und das Ende. Also ich will das Ende natürlich jetzt hier nicht verraten, aber also ich glaube, ich habe noch nie so sehr bei einem angeblichen oder vielleicht auch nicht Kinderfilm am Ende geweint.
Oh nein.
Das Ende hat mich richtig mitgenommen. Vor allem auch sehr überraschend, wenn man eben meint, dass man die Geschichte schon kennt. So viel mehr kann ich tatsächlich.
Okay, also muss ich mir Taschentücher neben das Sofa legen.
Ja, so eine ganze Box am besten.
Oh Gott, ich habe gerade eine neue gekauft, das passt ja ganz gut.
Ja. Also ja, spielt in Italien, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Okay. Geppetto ist auch jetzt eher so ein italienischer Name und kein spanischer Name. Ist übrigens mit Musical-Einlagen, ne? Also das ist, glaube ich, vielen nicht so bekannt.
Das war mir auch nicht bekannt.
Auch, ich glaube, ein Song kann sein, dass der. Ich muss mal kurz googeln, ob der eine Song sogar nominiert ist.
Singt Tilda Swinton irgendwas?
Das weiß ich nicht, aber...
ich weiß nicht, ob sie singen kann. Ich stelle es mir irgendwie nur gut vor. Naja. Ja.
Es spielt unter anderem auch mit Ewan McGregor als Jiminy Cricket. Sehr schön. Hat das ist so der Comic Relief.
Mhm.
Und den Meister Geppetto kennt ihr auch. Das ist David Bradley. Das ist der aus Game of Thrones. Und aus Harry Potter, der Hausmeister.
Ah, hier Mr. Filch.
Mr. Filch, ja. Genau. Und auch ich fand auch den Kinderschauspieler von Pinocchio fand ich echt ganz gut. Dafür, dass es ja mit Kindern immer ein bisschen schwierig ist, ob die wirklich so gut sind. Ja, das war mein Platz 2. Keiner von euch hat ihn gesehen. Ha, nee. Endlich mal ein Film, den keiner von euch gesehen hat.
So wie Barbarian?
Ja, so wie Barbarian, ja. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir doch zu unserem zu jeweiligen Platz 1, dem Highlight von dieser Podcast-Folge. Ich würde sagen, machen wir es einfach. Lisa, fängst du nochmal an?
Ja, mache ich. Ich habe jetzt einen Film für Laura eigentlich, glaube ich, nachdem ich sie mit Triangle of Sadness nicht überzeugen konnte. Hoffentlich jetzt mit meinem Platz 1. Es geht übrigens, es spielt auch ein Kind mit, das nicht nervig ist oder nicht wenig überzeugend, weil du das gerade meintest, dass man bei Kindern das immer nicht so genau weiß. Und es geht auch wieder um einen Urlaub, wie in den anderen Filmen. Und zwar habe ich After Sun auf meinem Platz 1. Das ist tatsächlich das Dramafilmdebüt von der Regisseurin Charlotte Wells. Und es geht um einen Vater und eine Tochter und die machen zusammen in einem Resort in der Türkei Urlaub. Also er ist so ein ganz junger Vater, er ist irgendwie 30 so und sie ist 11, glaube ich, Sophie. Und der Film ist so gut. Ihr müsst ihn alle gucken. Also es hat
auch eine Oscar-Nominierung für die
Paul Mescal.
Genau, in der Hauptrolle.
Ja, das habe ich auch gelesen und ich finde es auch absolut berechtigt. Es gibt in dem Film so zwei Handlungsstränge oder wichtige Handlungspunkte. Einmal gibt es sozusagen so einen Coming-of-Age-Strang von Sophie und dann noch so einen Strang über den Vater, der sich auch quasi in einer bestimmten Lebensphase befindet und mit bestimmten Dingen so struggelt, und das wird so quasi parallel und miteinander verwoben. Und ja, warum ich den Film euch allen empfehlen würde, ich habe so richtig cheesy, so auf, ich meine auf Letterboxd, ich shitposte ja auch so ein bisschen auf Letterboxd manchmal, ne? Ich schreibe manchmal so, keine Ahnung, so, oh lol, Vanessa Hutchins, mach bitte noch 100 mehr Weihnachtsfilme, ich bin da und so ein Kram. Manchmal bin ich dann so, jetzt schreibe ich mal was Seriöses, und in dem Fall war ich so, ich schreibe jetzt mal was Cheesiges, und zwar war ich so, es hat sich angefühlt, als wenn ich nicht in einen Kinofilm gegangen bin, sondern in eine Erinnerung. Und das ist wirklich so. Also man hat wirklich, das ist so ein super persönlicher Film. Das kommt auch daher, dass der in großen Teilen auch autobiografisch ist. Und das Setup von dem Film ist so ein bisschen, also das Ganze, was den Film so ein bisschen abrundet, dass die Tochter quasi als erwachsene Person Videoaufnahmen anguckt, die während des Urlaubs quasi beide jeweils gemacht haben. Und aus dem Blickwinkel, den sie als Erwachsen hat, auch auf Situationen oder das Verhalten von ihrem Vater so zurückblickt, was sie damals irgendwie wahrgenommen hat, aber nicht so richtig verstanden hat und jetzt sozusagen als Erwachsene das viel mehr nachvollziehen kann. Und der Film ist so, ist auch nicht so ein Film, finde ich persönlich, den man jetzt so mal chillig nebenbei gucken kann, also ist er wirklich nicht, den man so chillig nebenbei gucken kann, weil es wird, also der Film erzählt auf so eine richtig so behutsame Art und Weise ganz viele Sachen, aber ohne die so direkt auszusprechen. Also es passiert super viel zwischen den Zeilen, so es so, zum Beispiel ganz viele Sachen, die in den Personen vorgehen, werden jetzt nicht so direkt ausgesprochen, sondern es wird einfach deutlich durch das, die Reaktionen von anderen Personen, die Reaktion von ihr selber oder eingeschobene Handlungen danach sozusagen, die nicht so direkt jetzt was mit dem zu tun haben, was gerade passiert ist, aber so dem noch so einen bestimmten neuen Spin oder so noch mehr Tiefe geben sozusagen. Also man muss schon, also auf jeden Fall auch so, also ich fand es gut, dass ich ihn im Kino gesehen habe, weil man muss irgendwie so dabei sein, um wirklich so alles und diese ganz kleinen Nuancen so mitzukriegen. Und deswegen finde ich auch die Schauspieler, also ich das so gerechtfertigt, dass hier der Film für einen Schauspiel-Oscar nominiert worden ist. Ich finde auch, dass dieses Kind, wie heißt sie denn jetzt wieder, das muss ich jetzt gerade nochmal, Frankie Corio heißt sie, die Sophie spielt, ist auch richtig gut. Ich glaube, ich habe auch gelesen, dass die beiden Hauptpersonen so auch vor dem Dreh zusammen in einem Resort abgehangen haben, um so ein bisschen so die Chemistry zu haben, was auch super wichtig ist für den Film, weil halt die beiden Personen, es gibt zwar noch andere Leute, aber die tragen den Film halt schon ziemlich. Und ja, ich finde, es ist wirklich, also der, also mir persönlich ist der Film auch sehr, der hat mich so schon echt emotional berührt, und ich muss sagen, ich hatte richtig hohe Erwartungen an den Film, weil nämlich eine Freundin von mir hat von dem Film erzählt und war so, oh mein Gott, ich war im Kino und der ist so gut und ich würde mir auch nochmal angucken. Und dann meinte ich halt irgendwann, ich habe den auch erst jetzt vor 2 Wochen oder so geschaut, war ich so, ja, ich will nochmal ins Kino gehen, dann kommst du mit. Und dann war sie so, ja, unbedingt. Und dann meinte eine andere Freundin noch, ja, ich habe den auch schon gesehen und ich will ihn auch nochmal gucken. Und ich war so, oh mein Gott, wenn den jetzt alle Leute so unbedingt sofort nochmal sehen wollen. Also habe ich jetzt schon höhere Ansprüche und ich wurde nicht enttäuscht. Das ist wirklich so ein sehr, sehr, sehr realistischer, emotionaler, süßer, auch sehr tragischer eigentlich Film, so zwischen, also der so ein Familienband und so dieses Erwachsenwerden oder zwei Perspektiven, so zwei Familienperspektiven quasi schafft. Und ja, und alles spielt in einem warmen Ort am Strand, unter anderem. So, das war jetzt mein Monolog. Ich weiß nicht, ich hoffe, vielleicht habe ich jetzt Laura diesmal überzeugt. Laura, denkst du jetzt so, dieser Monolog von Lisa hat mich dazu bewegt, 10-mal ins Kino zu gehen?
Definitiv.
Okay, gut. Und Fabian, möchtest du jetzt auch ganz oft ins Kino gehen?
Definitiv, ja.
Okay, es gibt, glaube ich, keine brennenden Delfine, das hatten wir eben, aber
Space Delfine
so rum. Aber ja, also es ist auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Und ich habe ihn erst, ich war erst nicht sicher, ob ich ihn auf Platz 2 oder 1 packe, aber jetzt umso mehr ich drüber rede, bin ich so, ich freue mich jetzt über Vergangenheits-Lisa, dass sie ihn auf Platz 1 gepackt hat, weil es Gegenwarts-Lisa damit auch, dass sich darüber freut. So, genau. Das war toll. Super Film.
10-10. Was ist denn dein Platz 1.
Wir haben gar keine Worte mehr zu Aftersun.
Ich habe keine Worte mehr zu Aftersun. Hast du welche?
Nö, eigentlich auch nicht.
Ich bin einfach sold. Also ich werde ihn mir auf jeden Fall anschauen.
Ja, finde ich gut. Cool.
Okay.
Ich habe auch keine abschließenden Worte mehr, aber habe auch schon sehr viel gesagt.
Okay.
Dann kann Laura jetzt da ganz viel erzählen.
Na gut, dann gehen wir jetzt zu meiner 1, die übrigens auch, glaube ich, bei euch allen dreien, wenn ich sie nicht gesnatcht hätte, auch irgendwie in den Top 3 gewesen wäre.
Ja, bestimmt, ja.
Ich glaube
ja,
auch.
Weil es halt einfach, also man kam 2022 an dem Film nicht vorbei. Es ist einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig fantastischer Film. Ich gehe davon aus, dass auch super viele von euch da draußen den Film schon längst geguckt haben, auch wenn es irgendwie am Anfang vielleicht noch ein kleiner Insider-Film war. Und zwar ist es Everything Everywhere All at Once. Genau, die Geschichte, kann man die Geschichte zusammenfassen?
Weiß ich auch nicht.
Ich glaube, man kann so ein bisschen die Outline, irgendwie, also die Synopsis irgendwie so ein bisschen am Anfang irgendwie so sagen. Es geht um Evelyn. Evelyn arbeitet irgendwie in einer Wäscherei,
Waschsalon.
Waschsalon heißt es auf Deutsch, genau. Laundromat.
ja, die Wäscherei.
Die Wäscherei. Und hat einfach wahnsinnig, wahnsinnig viele Quittungen. Ich bin jedes Mal überrascht, wie viele Quittungen auf diesem Tisch liegen irgendwie und denke mir nur so, oh mein Gott.
Girl.
Es geht halt eben darum irgendwie, dass sie jetzt irgendwie in so eine Buchprüfung irgendwie auch rein müssen irgendwie, weil es irgendwie um die Steuern geht und so weiter und so fort. Alles ein bisschen kompliziert. Sie hat nicht so richtig viel Bock drauf. Ihr Mann irgendwie auch nicht. Keiner hat so richtig Bock drauf.
Die ist halt auch langweilig.
Super langweilig. Die Bearbeiterin hat ganz hohe Ansprüche, denen sie nicht gerecht werden können. Und aus irgendeinem Grund ist das aber eigentlich überhaupt gar nicht die Geschichte, komischerweise, sondern die Geschichte ist das Multiversum.
Ja.
Nicht das Marvel-Universum, sondern das andere. Genau. Und dann fängt eine krasse Tour de Force an von Sachen, die passieren, die ich echt nicht zusammenfassen will und kann. Aber es ist fantastisch.
Ja. Findet übrigens auch die Academy. Der Film hat 11 Nominierungen, unter anderem beste Regie, beste Schauspielerin, bester Film und bestes Originaldrehbuch. Also der wird definitiv, glaube ich, einen oder anderen Oscar mit nach Hause nehmen.
Ich freue mich auch vor allem darüber. Also erstmal wurden ja auch Jamie Lee Curtis und Stephanie Hsu, heißt sie so, als Nebendarstellerin nominiert, aber auch der Dude, der den kleinen Jungen bei Indiana Jones 2 gespielt hat und dann anscheinend dekadenlang nicht mehr geschauspielert hat und jetzt ist er irgendwie wieder da und jetzt hat er so eine Oscar-Nominierung und irgendwie hat er so ganz, also ich glaube mit einigen Leuten, unter anderem auch mit Harrison Ford, so Bilder gemacht zuletzt und der, ich finde das so, der wirkt so wie so ein richtig netter Mensch irgendwie, der umarmt immer alle so richtig herzlich auf diesen Bildern und irgendwie freue ich mich einfach darüber. Hat jetzt nichts direkt mit dem Film zu tun, aber das bei der Oscar-Nominierung, weil den Film kann ich auch nicht zusammenfassen. Ich war auch literally im Film so, ich weiß nicht, was hier gerade passiert, aber es passiert und irgendwie finde ich es gut. Ich weiß nicht, wie man auf sowas kommt, wie zur absoluten Hölle funktionieren die Gehirne von diesen Menschen, die sich das ausgedacht haben. Aber irgendwie kommt es am Ende, diese ganze Kombination von willkürlichen Dingen passen doch irgendwie komplett sinnvoll und vereinend zusammen, auch wenn ich nicht weiß, wie.
Ja. Ich glaube, also er ist zu Recht für besten Schnitt nominiert, weil das Pacing von dem Film ist so gut.
Ja, Ron hat gerade so einen Stift hier über den Tisch rollen lassen und der Tisch hat anscheinend...
Ich wollte gerade eine Notiz machen, dass er da das Störgeräusch rausschneiden muss und hat das nächste Störgeräusch gesagt.
Wir haben jetzt eine Multiversumskette von Störgeräuschen im Podcast freigesetzt. Ja.
Also soll ich noch mal sagen?
Ja. Nein, wir lassen uns jetzt drin. Nein, keine Ahnung.
Aber ich wollte noch mehr sagen, weil ich finde, genau, das Pacing des Filmes, also ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber der wechselt ja wahnsinnig oft zwischen so wirklich langsameren Szenen, wo es irgendwie auch irgendwie um tiefere Gefühle geht. Das geht ja, im Kern der Geschichte geht es ja auch um eine Mutter-Tochter-Geschichte, die ja total stark und toll ist. Und dann gibt es natürlich irgendwie wieder diese total schnellen Sachen, die passieren. So
Ortswechsel,
Kämpfe, Dimensionswechsel.
Du denkst, Bagel.
Es ist wirklich... Also es ist wirklich richtig, richtig krass und sie schaffen es aber, die ganze Zeit durchgängig immer das richtige Tempo zu finden.
Ja. Was mich auch super überrascht hat, das absurd niedrige Budget für einen Science-Fiction-Action-Film hat irgendwie 25 Millionen Dollar gekostet.
Was?
Also zum Vergleich, Knives Out, ein Film, bei dem die Leute einfach nur in einem Haus rumstehen, hat 40 Millionen Dollar gekostet, was ja auch nicht so viel ist, aber echt beeindruckend, was sie da rausgebastelt haben. Wobei, also vielleicht hat mich das ein bisschen beeinflusst, dass ich das wusste, dass der Film relativ günstig war. Und so bei einigen Szenen habe ich mir so das vorgestellt, okay, das könnte jetzt auch ein sehr gut produzierter SNL-Sketch sein, aber...
Meinst du die Steine, oder?
Nee, die Steine meinte ich gar nicht, aber so die so einige der Kampfszenen.
Ah, ach so.
Ja, vor allem finde ich, ist es auch im Kern ja eine sehr traurige Geschichte, denn es geht im Prinzip um eine Frau, deren Ehe scheitert, die eine zerbrochene Beziehung zu ihrer Tochter hat und deren amerikanischer Traum nicht so richtig in Erfüllung gegangen ist. Und ich finde, jetzt kommt wieder ein altbekannter Kritikpunkt von mir. Also ja, der Film wäre definitiv wahrscheinlich auch sehr cool bei mir in der Top 3 gelandet, aber ich glaube, es wäre nicht mein Platz 1 gewesen, denn diese Tragik wird für mich ein bisschen durch den allgegenwärtigen Wahnsinn überspielt und lenkt ein bisschen davon ab, finde ich. Also ich hatte so oft das Gefühl, okay, ich könnte, glaube ich, mehr fühlen, als ich gerade fühle, weil ich zu sehr von den Bildern abgelenkt bin.
Ich war ein bisschen überfordert zwischendurch in einigen Stellen, auch wenn das Pacing irgendwie richtig war, aber es war so viel passiert, dass mein Gehirn das irgendwie erstmal verarbeiten musste, glaube ich, manchmal.
Okay, krass. Weil mir ging es echt wirklich anders, weil ich war halt irgendwie so, endlich mal ein Film, der halt einfach die richtige Menge von Informationen auf mich wirft. Also vielleicht bin ich auch wirklich, wahrscheinlich bin ich einfach auch mittlerweile irgendwie so in diesem... Wir haben ja irgendwie so eine Aufmerksamkeitskrise, ne? Also es passiert zu viel und keiner kann irgendwie noch alles irgendwie so in sich aufnehmen und deshalb fangen wir halt immer an, irgendwie noch hier Second Screen, Third Screen und hast du nicht gesehen und immer gleichzeitig irgendwie Sachen machen und nie sich auf eine Sache konzentrieren. Und dieser Film, der schlägt dir halt voll ins Gesicht und sagt dir, nein,
wenn du einmal nicht hinguckst, dann hast du gleich so 10 Plotpoints verpasst gefühlt.
Genau. Und vielleicht ist es aber auch genau das, was ich brauche oder was ich in dem Moment auch gebraucht habe, als ich den Film gesehen habe, weil ich war so wie so ein Schwamm. Ich habe das alles aufgesaugt und ich habe das alles gefühlt.
Ich glaube, ich war ein bisschen zu relaxter Schwamm, weil ich nämlich im Sommerkino war und es war so 22 Uhr oder so, als der Film losging. Aber dafür habe ich eigentlich noch echt, habe ich ihn trotzdem noch sehr genossen.
Ich habe den erst vor kurzem gesehen und ich wollte mich noch mal kurz erkundigen bei euch beiden. Habt ihr eigentlich Rick and Morty gesehen, die Animationsserie?
Teilweise.
Ja, teilweise.
Also am Anfang. Ich habe es im Studium mal mit meinen Mitwohnenden geguckt. Aber jetzt, die letzten Jahre eigentlich gar nicht mehr.
Ich frage das deswegen, weil das ist ja auch eine Serie oder ein Werk, das mit diesem Multiversumsgedanken spielt. Also, dass es eben unendlich viele alternative Universen gibt, in denen vielleicht nur eine Kleinigkeit anders ist, aber in der auch ganz viel anders sein kann. Hat mich oft dran erinnert. Aber das hat mich auch so ein bisschen verdorben, muss ich gestehen. Denn
Rick and Morty? Ja, verstehe ich gar nicht.
Weil dieses, also ich meine, wie viele Staffeln gibt es da jetzt? 6 Staffeln? Also es ist schon sehr viel und es ist auch unfassbar, wie viel Kreativität in diese Serie geflossen ist und sie ist auch unfassbar verrückt und dagegen musst du erstmal, und es ist ja auch noch eine Animationsserie, in der du mehr Sachen machen kannst als in einem Realfilm.
Ja, und so Pickle Rick in einem Realfilm ist vielleicht nicht ganz
schwierig. Nicht unmöglich, aber schwierig. Und insofern hat mich, glaube ich, die Serie ein bisschen verdorben und ich war nicht ganz so geflasht von Everything Everywhere All at Once wie manch andere. Oder
Die haben sich bestimmt auch davon inspirieren lassen, von Rick and Morty, oder?
Bestimmt. Also, ja. Weiß ich nicht. Aber krass, dass der so wirklich ein ganz anderer, weirder Film mit mit einer berührenden Grundgeschichte und es ist auch schön, dass in einem, ja, in einer Kinowelt, in der wir normalerweise immer nur über Marvel-Filme reden, dass wir auch mal über so einen Film reden, der im Prinzip auch eine Superheldengeschichte hat. Eine Superhelden-
ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß noch genau, wie ich so ein paar Reviews gelesen habe zu der Zeit. Ich glaube, da kam gerade Doctor Strange raus, der zweite. Und ich weiß noch genauso, wo Leute meinten, vergesst Multiverse of Madness. Der wahre Multiversumsfilm ist Everything Everywhere. Und ich war so, okay. Und dann war es ja auch wirklich so für mich persönlich.
Ja, denn da fand ich das auch, dass bei dem Marvel-Multiversums-Film, dass der ein bisschen zahm war und dass sie da ein bisschen zu wenig aus den Möglichkeiten gemacht haben. Aber Everything Everywhere All at Once hat die Ausrede, dass es nur 25 Millionen Dollar gekostet hat.
Und dafür haben sie sehr viele Möglichkeiten.
Haben sie wirklich sehr viel aus ihren Möglichkeiten gemacht. Auch Kudos an die Schauspielerinnen und Schauspieler. Also ein sehr cooler Film. Das habe ich jetzt, obwohl es gar nicht mein Platz 1 ist, da habe ich jetzt die Schlussfolgerung.
Laura war gerade in ihrem Second Screen, ja.
In einem anderen Multiversum abgetaucht, genau. Ja. Deswegen gebühren die letzten Worte eigentlich dir.
Nein, ich finde das voll gut. Ich bin da irgendwie einerseits irgendwie auch bei euch, auf der anderen Seite eben auch dann eben nicht, was ich schon vorher gesagt habe.
Aber wir mögen den Film, ja.
Eben, genau, wir mögen den Film alle. Und ich glaube, am Ende ist es halt einfach Geschmackssache, weil damit kommen wir nämlich zu Fabians ersten Platz, wo ich nämlich fundamental eine andere Meinung habe.
Ich habe schon wieder vergessen, was Fabians erster Platz ist, deswegen bin ich jetzt mit überrascht.
The Batman.
Ah ja, oh, da könnt ihr euch jetzt
Thema
so Rap Battle ist eröffnet.
Der hat übrigens auch ein paar Oscar-Nominierungen bekommen, allerdings so eher so die obskuren, unter anderem eben für Make-up und Hairstyle. Und ich glaube, Make-up könnte ein Safe Bet sein. Was muss man zu The Batman eigentlich noch sagen? Wir haben ja auch schon eine eigene Podcast-Folge darüber gemacht. Ich habe den also gesehen und war voll geflasht, denn im Prinzip ist es ja ein Remake von 7. Das ist einer meiner All-Time-Lieblingsfilme. Und ich habe ihn aber mehrfach gesehen. Also ich habe ihn 3-mal gesehen jetzt in diesem Jahr. Und man muss dazu sagen, ich bin ein sehr fauler Mensch. Das heißt, wenn ich einen Film 3-mal angucke, also 2-mal ins Kino, 1-mal daheim, dann muss das schon was heißen. Und ich habe ihn erst vor kurzem nochmal gesehen und doch, also mein Votum bleibt bestehen. Er ist wirklich richtig, richtig gut. Ich möchte vor allem die Kameraarbeit loben von Greg Fraser. Also der Film sieht aus wie ein Horrorfilm, wirkt teilweise wie ein Horrorfilm.
Hat auch ein paar echt geile Einstellungen irgendwie.
Richtig geile Einstellungen. Vor allem hier wird sehr viel auch ja mit der Unschärfe gearbeitet oder gespielt. Manchmal sieht man wirklich, ist der ganze Bildschirm ist unscharf, aber ein Element ist scharf. Aber es hat mich in dem Film nie gestört. Während es mich zum Beispiel bei The Army of the Dead von Zack Snyder, der hat ja auch sehr mit der Unschärfe gespielt. Da fand ich so, okay, ich würde gern mehr vom Film sehen. Aber hier hat es mich überhaupt nicht gestört, was ja auch viel darüber aussagt. Auch sehr cool, Batman wirkt, also sie haben wirklich nicht nur einen schicken Film gebastelt, sondern eben auch ein überzeugendes Gotham, das ganz anders aussieht als die Gothams, die wir davor gesehen haben. Also es ist nicht so, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, müssen mir damit vielleicht helfen, dass der Tim Burton Gotham, da gibt es so einen speziellen Architekturbegriff, nein?
Okay. Ich weiß ja nicht, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen räudiger.
Meinst du Art Deco? Sie sind
so ein bisschen Art Deco-mäßig,
ja.
Oder?
Also naja, es ist nicht Tim so Burton hat halt irgendwie wirklich also Hochhäuser und modern, aber gleichzeitig aber auch irgendwie so das klassische New York Art Deco drin.
Also Metropolis so ein bisschen auch. Mhm. Also ist Metropolis, so heißt doch der Film.
Ja,
aus dem, ja. So also total, so eher surreal. Dann auf dem anderen Ende des Spektrums gibt es dann die von Christopher Nolan. War ja sehr realistisch, fand ich einen Ticken zu realistisch, so realistisch nämlich, dass Batman ziemlich albern aussieht in dem Film, wenn man ihn mal in einigen Szenen sieht, wo es Tageslicht ist. Und ich finde, hier ist es eben großartig, sie haben hier ein ganz neues Gotham geschaffen und auch einfach eine Atmosphäre geschaffen, in der Batman nicht albern wirkt. Also wenn Batman Ja, du kannst lachen, das ist mir egal. Wenn Batman hier einen Raum betritt und es sind ganz viele Polizisten drin, normalerweise muss man ja sagen, also Batman ist ein erwachsener Mann, der sich Make-up... Ja,
da gibt es so viel, ich habe da auch Memes gesehen, von wegen so, Batman wird gerufen, das Bat-Signal ist da, Batman stürmt ins Bad, erstmal sein Gothic-Make-up an den Augen. So,
also das könnte mega albern wirken, aber ich finde in dem Film... passt es. Es passt irgendwie. Es passt zur Atmosphäre und wirkt nicht albern. Ja, ich muss natürlich Robert Pattinson loben als Batman. Ist großartig. Ist jetzt nicht die einfachste Rolle.
Ist ja auch, alle haben so richtig krasse Erwartungen an die Rolle irgendwie. Genau. Und dann war ja vorher, glaube ich, auch ein bisschen Kritik. So, was? Robert Pattinson macht diesen Film?
Also, ich fand ihn wirklich großartig. Und er ist sehr lang, ja, 177 Minuten muss man erstmal durch, aber wenn ich den durchstehe, dann steht ihr das auch durch und ich habe nicht das beste Sitzfleisch. Insofern, also wirklich für mich verdient nach wie vor immer noch der beste Film des Jahres. Ich bin aber auch ein bisschen biased, weil ich Batman ebenso gerne mag. Und jetzt ist das Mikro an und Laura darf was sagen.
Ich finde das so einfach immer zu sagen, ich bin biased, weil ich bin Batman-Fan, weil ich bin krasser Batman-Fan. Batman ist mein absoluter Lieblingssuperheld und ich habe dem Film 3 von 5 Sternen auf Letterboxd gegeben, weil ich ihn einfach meh fand. Ich war sehr fasziniert, wie du einen Film erzählen kannst, 177 Minuten lang, ohne jegliche Fallhöhe. Also es ist wirklich, es steht nichts auf dem Spiel, nichts. Und wenn ich es dann halt vergleiche mit Tim Burton oder wenn ich es vergleiche mit Christopher Nolan Film. Christopher Nolan erzählt natürlich komplett anders, ja. Also ich meine, es ist schon klar. Aber bei ihm steht halt wirklich die ganze Zeit was auf dem Spiel. Und bei The Batman steht halt einfach nichts auf dem Spiel. Es ist am Ende egal, was passiert oder nicht. Und ich finde, also und dann noch das Zweite irgendwie, was wir halt einfach auch bei vielen Sachen schon kritisiert haben, was bei The Batman halt einfach auch passiert ist, man gibt halt die ganze Zeit irgendwie den Bösen auch so ein bisschen recht, weil sie haben ja irgendwo haben sie ja auch recht, ne, in dem, was sie machen. Und sie müssen ja erst so eine ganz bestimmte Sache überschreiten und wirklich richtig beweisen, dass sie böse sind, indem sie dann nämlich Menschen umbringen, damit sie nämlich zum richtigen Bösewicht dann werden können und wir nicht mehr mit ihnen sympathisieren. Das macht der Film halt einfach auch und ich find's halt, also ich meine, wir reden über so viele Superhelden und Superheldinnenfilme und das ist was ständig kritisiert wird und bei The Batman wurde es nicht kritisiert, weil der Film halt wahnsinnig gut da drin ist, über seine großen narrativen und auch dramaturgischen Lücken drüber zu malen mit ganz, ganz viel Farbe.
Ganz viel Schwarz.
Mit ganz viel Schwarz und Regen und, Regen und Rot und das war es dann aber auch. Aber wenn du dann halt mal tiefer schaust, ja, und irgendwie wirklich nochmal wissen willst, okay, was ist denn jetzt eigentlich die Geschichte und was haben wir jetzt danach, irgendwie haben irgendwie was emotional gelernt oder haben wir irgendwas intellektuell gelernt, hat das irgendwas verändert, dann schafft der Film das halt einfach nicht. Es ist für mich, und ich sag das halt auch mit sehr, sehr viel Liebe irgendwie zu der, in dem generellen Vibe des Films, ne, weil ich meine, ich bin als Teenager durch meine Gothic-Phase irgendwie wirklich gegangen und zwar sehr, sehr intensiv, ja. Also ich bin so alt, dass ich tatsächlich Nirvana live gesehen habe. So.
Ja, du hast Nirvana live gesehen? Wirklich? Und das habe ich noch nie mit, oh mein Gott.
Ja, weil du da noch nicht geboren warst.
Ja, okay, vielleicht. Sorry, aber das musst du mir leider mal erzählen. Oh mein Gott.
Aber es ist halt einfach, also deshalb, in tendenziell wäre ich natürlich absolut die Zielgruppe für diesen Film. Und trotzdem komme ich aus diesem Film raus mit so einem richtig leeren Gefühl, weil ich so denke, oh, du hättest mir so viel geben können und du schaffst es leider nicht, außer mir einen Stil zu geben, mir irgendwas noch mit an die Hand zu geben, irgendwas mitzugeben. Und deshalb finde ich, für mich war The Batman 2022 der Film, der mich am tiefsten enttäuscht hat, weil ich wirklich so viel Potenzial dahinter gefühlt habe, was dann halt einfach leider irgendwie nicht erfüllt wurde. Und da war ich echt sehr traurig drüber. Ja.
Dazu muss ich natürlich jetzt was sagen. Das kann ich so nicht stehen lassen. Also das mit der Fallhöhe muss ich dir wahrscheinlich recht geben. Wobei, ich meine, was ist das für eine Geschichte, die der Film erzählen will? Der Film will nicht die Geschichte erzählen von der Rettung von Gotham. Das kommt vielleicht noch in Batman 2 oder Batman 3. Es geht in dem Film um die Personwerdung des Bruce Wayne im Prinzip. Es ist eine persönliche Geschichte, die da erzählt wird. Und es geht um die Wandlung, die Batman oder Bruce Wayne durchmacht. Und ja, weiß nicht, ob da eine Fallhöhe jetzt irgendwie nicht gegeben ist, aber ich finde, dass hier doch eine Wandlung passiert und sie für mich nachvollziehbar ist. Und ich finde es sogar beeindruckend, wie Robert Pattinson das schafft, diese Wandlung zu zeigen, nur durch Blicke. Also es gibt ganz am Anfang gibt es eine Szene, in der Batman einem Passanten zu Hilfe kommt und er blickt ihn an. Und das ist eben, weil es noch ganz am Anfang seiner Reise ist, haben wir da einen Batman, der Passant und sein Schicksal eigentlich vollkommen egal ist. Also er reicht ihm ja noch nicht mal irgendwie die Hand, um ihn aufzuhelfen oder so. Und ganz am Ende, kein Spoiler, gibt es nochmal so einen Blick, wo Batman einem Passanten anblickt oder einem Zivilisten, anblickt. Und Robert Pattinson schafft es, ich weiß nicht, wie er das schafft, vielleicht ist das auch der, wie heißt der Effekt, der der Effekt, vielleicht ist es auch der, keine Ahnung, aber er schafft es eben, dass er nur durch einen Blick, dass es ganz anders wirkt. Vielleicht ist es auch die Musik, die dazu spielt, keine Ahnung. Aber das fand ich eben sehr beeindruckend. Ich möchte aber noch was zum Bane-Problem sagen, denn natürlich, wir haben hier ja auch eine ganze Podcast-Folge mehr oder weniger über das Bane-Problem gemacht. Und ich habe dann, ich habe das natürlich auch mitbekommen, dass was so dein Kritikpunkt an dem Film war, und bist nicht die ganz Einzige, die das so sieht. Und ich habe nochmal den Film geguckt mit dem Bane-Problem im Hinterkopf. Ich weiß nicht,
Was ist das Bane-Problem?
Genau, müssen wir nochmal ganz kurz fragen, was ist denn das Bane-Problem? Also das Bane-Problem hat Film School Rejects hat dieses Bane-Problem so benannt. Und zwar witzigerweise wird es oft auf MCU-Filme angewandt, aber ist benannt nach einem DC-Bösewichten. Und zwar ist das ein dramaturgischer Kniff der Autorinnen und Autoren, dass man einen Bösewicht nimmt, der eigentlich auf dem Papier nachvollziehbare Motive hat oder ein nachvollziehbares Ziel. Aber er muss ja der Bösewicht sein, deswegen tut er oder sie eine Tat, die
das Böse, also
nee, das unwiederbringlich Böse ist.
Wie nennt man das? Eine Tat, die unverzeihlich ist.
Unverzeihbar,
macht etwas Unverzeihliches. Meistens ist es ein Mord. So, zum Beispiel die Flag Smashers sind ein sehr schönes Beispiel, die aus der MCU-Serie Falcon and the Winter Soldier, die echt einen guten Punkt haben, aber dann halt einfach mal Bombenattentate vollführen. Und die Kritik an dem Bane-Problem ist, das Bane-Problem ist eine einfache, simple Lösung, um einen Bösewicht oder eine Bösewichtin ins schlechte Licht zu rücken. Wenn man zum Beispiel auch zu faul ist, sich irgendwie weiter damit auseinandersetzen zu wollen.
Dann klingt so ein bisschen nach Lazy Writing eigentlich.
Ja, es ist ein bisschen Lazy Writing. Und ich finde, der Riddler hat nicht das Main-Problem. Und zwar, das liegt daran, also natürlich hat er auch dieses Ziel, Korruption in Gotham zu bekämpfen, das wir nachvollziehen können. Aber es gibt einen kleinen und feinen Unterschied, nämlich Batman hat das gleiche Ziel. Und das ist in ganz vielen Filmen, die das Bane-Problem haben, anders. Thanos zum Beispiel ist ja auch so einer, der dieses Bane-Problem hat. Der hat das Ziel, die Hälfte des Universums auszulöschen.
Nein, aber das ist ja nicht sein richtiges Ziel. Das ist ja nicht das Ziel.
Was ist denn sein Ziel?
Nein, das Ziel ist es, dass es allen besser geht.
Das ist aber
und
so allgemein.
Und das ist auch das Ziel von den Avengers. Mm. Ja doch, aber ich meine, das ist ein Superheldenfilm.
Er wählt den falschen Weg dafür.
Okay, was ist das Ziel des Flag Smasher?
Das Ziel der Flag Smasher war, glaube ich, da muss ich mich erstmal wieder, eine gerechtere Welt. Es geht um eine gerechtere Welt.
Ja, aber die Avengers kämpfen nicht für eine gerechtere Welt. Das ist der Unterschied.
Irgendwo ja schon.
Wie denn? Was machen die, wo die Welt gerechter wird?
Indem sie
Thanos bekämpfen.
Nein, indem sie. Ja, natürlich, aber genau das ist ja genau der Punkt. Deshalb gebe ich dir auch mit Thanos komplett recht. Aber es ist halt. Ja, aber es ist halt trotzdem auch irgendwie mit den Flexmeschern genau das Gleiche. Nein, sie haben natürlich, sie haben ein absolut gerechtfertigtes Ziel. Ne? Es geht darum irgendwie, okay, nach dem Blip war es halt einfach so, dass jetzt halt einfach zu viele Menschen irgendwie auf der Welt sind wieder und die kompletten Ressourcenverteilungen halt irgendwie über den Haufen geworfen sind und so erstmal nicht weiter geplant werden kann. Ne? Das, da kommt das ja irgendwie her, dass im Grunde genommen Staaten abgeschafft werden, weil sie eigentlich in dieser neuen Welt irgendwie komplett irrelevant geworden sind und dass man das Ganze nochmal komplett neu denken muss. So, und da geht es um eine gerechtere Umverteilung der Welt. Und klar ist es nicht genau das, für was die Avengers stehen, aber die Avengers stehen ja trotzdem dafür, dass Sachen, dass die Menschheit, dass es ihr besser geht. Und da sind sie ja irgendwo auf eine gewisse Art und Weise schon aligned.
Aber darum geht es ja nie in den Filmen. Es geht in den Filmen nie darum, dass es den Menschen besser geht.
Weil den Status quo eigentlich meistens
erhalten.
Es geht
immer darum, warte, jetzt muss ich mal mein Review raussuchen, weil da habe ich das nämlich relativ gut
ich finde es gut, wie wir nicht vom allgemeinen Thema abkommen übrigens.
Ich habe, aber ich glaube, das
nein,
war aber kurz
jetzt, nein, stopp,
die
jetzt
Sache,
bin ich dran.
Ne, dass
sorry,
wir halt über Batman
jetzt bin ich dran. Und zwar, also ich finde einfach, dass das Batman ist hier nämlich der ein Unterschied zu den Avengers, denn er hat ja das gleiche Ziel wie der Riddler, anders als die Avengers, die ja nicht das gleiche Ziel haben wie Thanos.
Was ist denn Batmans Ziel in dem
Fall? Naja, auch die Korruption in der Stadt zu bekämpfen.
Ist es das wirklich?
Ja.
Aber er formuliert das ja auch erst irgendwann am Ende. Er kriegt das ja eigentlich erst durch den Riddler.
Das kann man so sehen, das kann man auch anders sehen. Also ich finde, in der Figur Batman ist es inhärent drinnen, Batman kämpft als Figur immer gegen Korruption. Auch in dem Film ist es ja so, dass er zum Beispiel der Polizei nicht vertraut. Er hat ja auf der Seite der Polizei eine einzige Figur, mit der er sich gut steht, weil er weiß, dass er ihr vertrauen kann, weil sie nicht korrupt ist. Die von Commissioner Gordon. Und
aber okay, du musst aber jetzt, lass uns nochmal einen Schritt zurücktreten. Also du sagst, das Bane-Problem existiert in dem Moment nicht, wenn es eine Gleichstellung von den Zielen gibt, sowohl vom Protagonisten als auch den Antagonisten. Und dann funktioniert das nicht mehr. Warum?
Nee, ich habe gesagt, dass das Bane-Problem ist ein Lazy-Writing-Tool, um sich nicht mit den Zielen des, nicht sich mit dem Bösewicht auseinanderzusetzen, mit dem, was er fordert.
Mhm.
Das ist das Bane-Problem. Aber wir, Batman setzt sich ja trotzdem mit dem Ziel des Riddlers auseinander, nämlich, dass Gotham korrupt ist.
Mhm.
Deswegen haben wir ja auch diesen ganzen Mafia-Plot.
Aber dann kommen wir wieder zu dem zurück, was ich eigentlich kritisiert hatte. Und das war nicht das Bane-Problem per se, sondern darüber habe ich mich nur lustig gemacht. Das Problem per se ist die Fallhöhe. Weil was hast du denn, wenn du nämlich im Grunde genommen wenn du halt kein Problem hast zwischen dem Antagonisten und dem Protagonisten und der Antagonist eben dann was Unverzeihliches macht, was der Riddler ja dann irgendwie ultimativ machen muss, und dadurch dann halt eigentlich erst eine künstliche Fallhöhe generierst. Das ist für mich, by the way, lazy writing. Und das hat nichts mit dem Bane-Problem zu tun und das hat nichts damit zu tun, inwiefern man sich zwar damit irgendwie identifizieren kann, was der Riddler will, und dann macht er halt irgendwie was und dann sind wir alle so, ja, okay, krass, das war jetzt ein Schritt zu weit. Sondern es geht für mich geht es in diesem Film grundsätzlich darum, dass von der Dramaturgie her es einfach relativ irrelevant ist, was erzählt wird, weil es verändert am Ende wirklich nicht so viel. Und natürlich gebe ich dir recht, es gibt eine Entwicklung im Batman, ja. Es wäre ja auch total, also das wäre ja wirklich das Schlimmste, wenn jetzt noch nicht mal der Protagonist auch nur eine minimale Entwicklung haben würde. Aber ich glaube, also wirklich jetzt, ne, wenn du nochmal auf Drehbuch und auf Dramaturgie von The Batman zurückgehst, und vielleicht ist es eine extra Podcast-Folge wert.
Ich habe das Gefühl, es ist eine extra Podcast-Folge wert.
dann musst du zu dem Schluss kommen, dass es eigentlich keine wirkliche Entwicklung gibt in dem Film. Und vielleicht können wir da wirklich nochmal en Detail irgendwie durchgehen und auch nochmal gucken, wo da die Plotpunkte liegen und wo da irgendwie auch die einzelnen Entwicklungsstufen von sowohl Antagonist als auch Protagonist sind. Und ich werde da gerne auch irgendwie von dir irgendwie überzeugt. Ich glaube, am Ende macht das den Film für mich wahrscheinlich nicht besser, aber vielleicht werde ich irgendwie von dir überzeugt, was halt die Dramaturgie angeht. Für mich war es halt einfach, es hat für mich nicht funktioniert in dem Moment. Und das hat für mich Batman leider sehr lächerlich auch gemacht. Und das war das erste Mal, dass Batman für mich lächerlich war. Ich habe das erste Mal fast lachen müssen, als ich Batman durch das Wasser warten sehen habe und der dann irgendwie so halbherzig irgendwie so, kommt, folgt alle mir. Und du hast dann gedacht so, es ist wirklich am Ende des Tages, diese Menschen, die da stehen, die einfach nur von dem Wasser irgendwie überwältigt sind und irgendwie sich nicht selbst helfen können, das ist so, also keine Eigenverantwortung, nichts. Sie warten nur darauf, dass Batman irgendwie sagt, oh, lass alle jetzt da rauslaufen aus diesem Haus. Und alle so, oh Gott sei Dank hatte jemand die zündende Idee, wir laufen einfach aus dem Wasser raus. Also weißt du, es war irgendwann, es war nur noch lächerlich. Es war nicht mehr so, dass ich irgendwie, und da sind wir wieder auf den Punkt zurück, ne? Da fehlt mir dann die Tragik, da fehlt mir die Emotionalität.
Ja, wie gesagt, ich sehe das alles ganz anders. Wobei ich muss gestehen, im dritten Akt, es ist ein bisschen auch too much. Plot Armor hat Batman da ein bisschen zu viel. Da hätte man das ein oder andere kürzen können. Jetzt hast du mich ziemlich an die Wand geredet. Ich möchte vielleicht ich versuche es kurz zu halten, ja, weil wir sind auch schon ein bisschen lange. Also, was ich eben spannend fand an dem Riddler-Batman aufeinandertreffen, dass sie beide im Prinzip das gleiche Ziel haben. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber dass der Riddler dazu, Batman dazu bringt, sich selbst, ich gucke jemand anders an, ich gucke jetzt Lisa an, weil der Riddler den Batman dazu bringt, sich selber zu und seine Methoden zu hinterfragen. Das finde ich eigentlich das Spannende an dem Film, was dann eben passiert. Und dass dass also aus dem Batman, der im Prinzip am Anfang einfach Kleinkriminelle zusammenschlägt, um sich dann besser zu fühlen am Ende, dass dann aus diesem Batman ein anderer Batman am Ende wird, der dann auch die Korruption in der Stadt bekämpfen kann, indem er die beschützt, die Korruption tatsächlich angehen wollen als Batman und dann vielleicht auch als Bruce Wayne, die dann fördert. Aber das wäre dann ja etwas, was vielleicht der Regisseur dann auch oder der Drehbuchautor dann in The Batman 2 dann angehen kann, den es dann ja auch geben wird. Und weiß ich nicht, ob Laura dann sich den nochmal antun wird. Vielleicht nicht. Vielleicht, wenn er ein bisschen kürzer ist als 177 Minuten.
Ich glaube, es ging ja nicht um die Länge am Ende des Tages. Ich glaube wirklich, ja.
Also ich möchte sagen nochmal am Ende, dass ich glaube, A, es ist wirklich eine eigene Podcast-Folge wert, das alles zu diskutieren, und B, ich zum Beispiel habe gar keine so eine an einem Polar stehende Meinung. Ich kann von beiden euren Argumenten irgendwie Sachen mitnehmen und ich fand ihn gut, aber ich bin jetzt nicht so geflasht wie Fabian, aber auch nicht so im Hate-Mode oder im Enttäuscht-Mode eher wie Laura. Und das liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass ich mit der Figur nicht so viel verbinde wie ihr oder nicht ganz so doll Fan von der Figur bin. Und das ist auch in Ordnung, Leute, wenn ihr nicht Team Laura oder Team Fabian, ihr könnt auch Team Lisa sein. Und oder ja, um mal ein bisschen Werbung zu machen. Und ihr könnt ja mal in die Podcast, also unsere tollen Apple- und Spotify-Kommentare oder unter unser Podcast-Bild, also im Community-Post schreiben, was ihr so darüber denkt oder ob ihr vielleicht auch so eine crazy Podcast-Folge von Laura und Fabian, wie sie 5 Stunden lang über die Struktur von The Batman reden, haben möchtet. Ich würde es mir anhören. Also ich meine, ich habe es mir ja quasi fast schon angehört gerade und ihr auch, aber...
Ich glaube, ich habe lieber Lust auf eine Horrorfolge, aber
könnt ihr beides
auch
machen.
Gerne in die Kommentare schreiben, ja. Ich würde sagen...
Nein, auf jeden Fall. Also nochmal abschließen, ne? Ich bin nicht... es geht nicht um Hass. So.
Nein, das habe ich ja zurückgenommen. Ich habe gesagt, das ist eher so eine Enttäuschung.
Es ist eine Enttäuschung, aber es ist auch, ja, es ist, jeder hat seine eigene Meinung und es ist alles.
Wie gesagt,
alles,
manchmal hat man einfach ist es auf einmal Geschmack und man vibet einfach mehr mit Dingen. Ich habe zum Beispiel mit dem Banshee of Inisherin Film, da sind alle so, wow, oh mein Gott. Und ich bin so, ja, ich sehe diese ganzen Sachen, die gut sind, aber ich habe sogar Thematiken, die mich interessieren, aber ich relate anscheinend nicht so sehr damit wie andere. Ja. Das passiert.
Das passiert, wenn man Filme guckt, dass man am Ende eventuell andere Meinungen hat.
Ja.
Weiß ich nicht, vielleicht konnten wir euch ja von unseren Meinungen überzeugen oder auch nicht. Schreibt uns das doch gerne. Ansonsten würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an euch, Lisa und Laura. Und danke an das Team im Hintergrund. Und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.